Ihr hört, jetzt wird's kriminell. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Diesmal mit dabei die liebreizende Annemarie. Hallo Annemarie.
Hallöle.
Der völlig überarbeitete Erik.
Hallo.
Hallo und meine Wenigkeit Daniel. Ja, beim Alex, da hängt etwas, der Haussegen hängt nicht schief, der hat Besuch, hätte der aber schon etwas vorher wissen können, hat er natürlich in letzter Minute erst bekannt gegeben.
Extra jemand eingeladen.
Bist du da, Daniel?
Nee, ich bin nicht da, ja, ich mach Podcast und, ich war am Wochenende dort.
Hat er eingerückt.
Ja, der hat auch seine zwei neuen taufen lassen und da war große Tauffeier.
Ah, wo sind die Bilder?
Ich hätte ihm fast was gekauft. Ich war ja gestern wieder hier bei uns im Kino, hat man das Sneak und bei uns gibt es so einen Close-Up-Shop unten drin und da bin ich vorbeigelaufen und da gab es ein Shirt sogar hier in seiner Riesengröße hier, in seiner Basketballergröße hier. Und da war ein Typ drauf, der einen Kinderwagen schiebt, da stand drunter Walking Dead.
So, das ist natürlich cool.
Aber ich weiß ja, dass der Alex ja eher nicht so auf solche T-Shirts steht mit irgendwelchen dummen Aufdrücken.
Ja, da muss er sich mal nicht so haben.
Na, Karneval wird das bestimmt anziehen.
Der ist ja eher so für die feine Mode, sag ich mal.
Meinst du? Naja, Gott.
Auch schon.
Du hast ihn ja nicht rumrennen sehen. Nee, Quatsch, das stimmt schon. Also, das ist nicht ganz so sein Ding, aber... Für die gemeine Hausarbeit das vielleicht.
Verstört dich dein Image, Daniel.
Könnte an sich zu ihm passen, hätte ich gedacht, ja.
Na gut, wir haben wieder drei Serien rausgesucht. Zum einen Feed the Beast, eine Serie auf Netflix. Netflix macht das übrigens momentan alles relativ einfach. Und dann gleich die Frage, Annemarie, hast du reingeguckt bei... Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, kann aber nicht sein.
Master of None, ja. Immer noch nicht.
Ich musste mal gucken. Ich habe jetzt angefangen, ich habe die ersten zwei oder drei
geguckt.
Ich
weiß, aber ich will mir halt Zeit nehmen und das.
Allein die Pilotfolge so im Stile eines schwarz-weiß-französischen. Nein, ich kann aber sagen, die ist schwarz-weiß.
Nein, ich will mich überraschen lassen. Lass es.
Okay, dann ist sie psychedelisch bunt.
Und wo die eine Frau dann so plötzlich stirbt, ne?
Oh. Stirbt. Radikal. Und die hat so ein T-Shirt an, The Walking Mom. Passt aber nicht, aber. Dann haben wir eine zweite Serie, Downward Dog, und eine neue Doku, ebenfalls auf Netflix. Also wer diesmal Netflix hat, der ist gut bedient. The Keepers, wobei ich, und so viel vorweg, mir noch etwas sagen muss oder erklären lassen muss, worin da der Reiz liegt. Der ist mir ein bisschen irgendwie abhanden gekommen. Ansonsten haben wir diesmal nicht allzu viele News. Ich hatte beim letzten Mal ja erzählt, da hatte ich diese australische, ich sag's mal, Teenie, Young Adult, Teenage-Serie mir angeschaut. Den Titel wieder vergessen. Ich sag jetzt mal Nowhere Boys hieß die. Ich habe jetzt zwei Staffeln durchgeguckt, um dann festzustellen.
Seit der letzten Aufnahme.
Das sind aber nicht viel, das sind immer nur 20 Minuten und man kann das relativ schnell gucken. Also es geht. Und es sind 12 Episoden, glaube ich, nur und 20 Minuten Laufzeit. Okay. Also es ist selbst für mich ist das machbar. Aber das Eigentliche, was ich da sagen wollte, da gibt es ja auch eine dritte Staffel mittlerweile schon, nur ändert sich da komplett der Cast, wobei das Finale der zweiten Staffel schon sowas von grottenschlecht war. Also wer sich überlegt, das Finale einfach mal zu skippen, ist bestens bedient. Also so die erste Staffel ist super, die zweite geht auch gerade noch so, aber das Ende ist sowas von schlecht.
Und worum ging es da?
Na, da ging es darum, dass so ein Bunch, also so eine Gruppe von Jugendlichen, die zusammengewürfelt so eine Exkursion machen, so eine Art Schnipseljagd im Wald und dann plötzlich nach einem Blitzeinschlag sich in einer parallelen Realität befinden, wo alles ähnlich ist, aber eben nicht ganz und sie versuchen wieder zurückzukommen, weil es dann auch so Dämonen gibt, die die Ordnung wiederherstellen wollen und sowas. Irgendwie ganz nett. Also wie gesagt, mich hat es in gewisser Weise gereizt. Ich fand es ganz nett. Ich fand den Cast ganz irgendwie sympathisch. Man muss jetzt nichts Hochtrabendes erwarten. Aber wie gesagt, das Finale der zweiten Staffel.
Das waren Jugendliche oder junge
Erwachsene? Nö, weiß ich nicht. 16, 17, 18, irgendwas in der Richtung. Jedenfalls noch so eine Art Highschool, also eine etwas höheren Schule, so ein Messi-Abi-Pendant. Wie gesagt, ganz nett. Kann man gucken. Verpasst aber auch nichts, wenn man es nicht schaut. Aber es war irgendwie dann, ist das einzige Ende war wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und deswegen dachte ich, darf das nicht so sein. Nö, aber ansonsten kann man das gucken. Das sind meine quasi so kleinen News-Tipps am Rande. Und du hast aber auch was, Annemarie. Es ist etwas abgesetzt worden.
Genau. Ja, so wie es da steht. Naja, beziehungsweise wird nicht verlängert. Es geht um 24 Legacy, der jetzt in der letzten TV-Saison quasi ein Nachfolger des regulären 24 mit Jack Bauer auf Fox wieder gestartet. War auch diesmal nur eine ausgedünnte Staffel mit 12 Folgen. Die Staffel umfasste aber trotzdem 24 Stunden und war von den Quoten her schon nicht so super erfolgreich. Und jetzt hat Fox eben gesagt, okay, dieser Lauf wird jetzt nicht für eine zweite Staffel verlängert. Aktuell gibt es auch noch keine konkreten Planungen, aber das Thema 24 wird noch nicht komplett ad acta gelegt bei Fox. Also das ist ja schon das Franchise, also theoretisch, das funktioniert ja, oder das ist ja an sich das Konzept gar nicht so schlecht und findet immer seine Zuschauer, aber ich glaube, die müssen das halt nochmal komplett überarbeiten. Ich weiß nicht, Erik, hattest du es jetzt nicht geguckt dann?
Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Aber was ich zu Ende geguckt habe, ist Designated Survivor. Das ist großartig geworden. Also, und das ist dann, vielleicht sollte dann 24 eher so in die Richtung gehen.
Inwiefern? In die Richtung?
Naja, halt nicht ganz so viel Action, weil irgendwie so. Ist ja eh schon ganz viel Action und so. Mhm. Und da geht es eher so, das ist eher so eine Mischung wie aus House of Cards mit 24 Designated Survivor. Also ich fand's richtig, richtig gut. Also besonders dann die zweite Hälfte, da gab es ja irgendwie eine Pause und dann hätte ich irgendwie fast einen Faden verloren, dann ging es irgendwie weiter und dann konnte ich alles in einem Rutsch gucken. Als ich hier unterwegs war, da hatte ich zum ersten Mal meinen Amazon-Stick hier, Fire TV-Stick, mitgenommen und konnte das im Hotel da ranknubbern und dann habe ich das mit dem Hotel-WLAN verbunden und konnte da ein bisschen Netflix bingen dann am Abend dann. Und da habe ich dann Designated Survivor immer geguckt.
Da würde mich mal eine Sache interessieren, vielleicht der ein oder andere. Es soll ja diese Begrenzung, diese lokale Begrenzung von Netflix und Amazon aufgrund irgendwelcher EU-Richtlinien aufgehoben worden sein. Würde mich mal interessieren für die Leute, die schon im Ausland waren mit dem Notebook oder mit einem Fire TV-Stick, ob das mittlerweile wirklich funktioniert. Dass man,
kann ich dir im Sommer sagen.
Ja, kannst du mal.
Ja, nach Frankreich.
Würde mich mal interessieren, dass das dann funktioniert aus Frankreich heraus. Und eine Sache, Annemarie, hast denn du Sense8 zu Ende geguckt? Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob du es gucken wolltest.
Ich habe es immer noch nicht geguckt, jetzt die neue Staffel.
Achso, da gab es ja auch eine riesengroße Petition, wo sich dann Netflix sogar bemüßigt fühlte.
Ja, na klar.
Darauf sich zu äußern, um zu sagen, nee, machen wir doch nicht. Aber ich vermute mal, es liegt wahrscheinlich eher an dem.
Sag mal, also ich habe jetzt die zweite Staffel noch nicht geguckt, aber ich fand es auch echt überraschend, dass sie nicht weitermachen. Also, ja, was heißt überraschend? Es ist halt großes Produktionsspektrum, was da abgedeckt wird. Also, die haben ja in mehreren Ländern gedreht. Es war ein echt großer Cast, war entsprechend wahrscheinlich auch sehr teuer. Und sie haben es wohl auch damit begründet, wegen der geringen Abrufzahlen oder im Verhältnis zu allen anderen Produktionen geringer Abrufzahlen. Aber ich sag mal, es war so ein tolles Thema, das war so facettenreich. Wie gesagt, ich weiß nicht, was in der zweiten Staffel passiert, ich habe es noch nicht gesehen, aber das hätte man jetzt aus der Leber raus, aus meinem Gedankengang her, echt noch viel, viel weiter spinnen können, noch sehr gute Geschichten hätte erzählen können. Also ich finde es auch sehr schade.
Vielleicht liegt es eher daran, dass die Produktionskosten im Verhältnis zu dem, was Netflix verdient, zu hoch sind. Interessant, noch eine Trivia am Rande. Wir waren auch noch auf einem 90. Geburtstag und dort habe ich einen Cousin von meiner Ehefrau getroffen, der wiederum Kontakt zu einem Drehbuchschreiber hat, der diese ganz groß gehypte Serie, wie heißt sie nochmal, von Netflix, die deutsche Eigenproduktion, die jetzt hier schon Finsterwald,
Dark.
Genau.
Das mit Schweighöfer oder was?
Nee. Dark. Heißt die nur Dark?
Na, Dark, also die Netflix-Ehe, die genau. Jetzt jedenfalls aus Deutschland kommt, heißt Dark,
und,
ja.
Und der schreibt.
Was, der schreibt dafür?
Der schreibt dafür und ich will mal versuchen, nochmal irgendwie in Kontakt herzustellen. Der sagt zwar, die haben von Netflix einen riesen Katalog bekommen an Fragen, wenn die gestellt werden, dürfen sie nicht drauf antworten. Fand ich irgendwie lustig, aber der ist halt trotzdem wahrscheinlich unser Alter irgendwie und macht halt, hat schon diverse auch bessere Filme und Sachen gemacht und schreibt jetzt unter anderem für Netflix und sagt, das ist dann ein ganz rigoroses, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich denke mal schon, rigoroses Schema. Naja, der hat erzählt, also wenn habt ihr das nicht von mir, der hat erzählt, sinngemäß, bei deutschen Produktionen ist es so, das kostet, also die Macher, das kostet x Euro, Millionen Euro. Und die Summe wird relativ gering angesetzt, damit die quasi diesen Zuschuss kriegen. Also sagen, ja, den Zuschlag machen wir. Und wenn es dann halt x Euro plus mehr kostet, überhaupt kein Problem. Bei Netflix ist es wohl so, da sagt man, das kostet x Euro. Das Ding hat so viele Staffeln.
Willkommen.
Ja. Was?
Erzähl du erst mal.
Ja, ja. Kostet so und so viel. Das. Und dann kamen die mehr oder weniger auch hin und sagten, ja, wir bräuchten noch ein bisschen. Und Netflix, nö. Wir haben x Euro für, was ich, 12 Folgen so und so bezahlt. Ja, da müssen wir weniger machen. Nee, wir haben 12 Folgen bezahlt. Ja, da müssen wir irgendwie Handlungslinien oder Handlungsstränge rausstreichen. Nee, wir haben für so und so viel Handlungsstränge bezahlt. Also die müssen da ganz hart im Geschäft sein. Also da ist alles vorher vorgegeben und du musst da genau das liefern, was du da quasi vorgegeben hast. Also das fand ich mal einen interessanten Einblick. Deswegen würde mich mal so ein Interview mit ihm einen detaillierten, so viel er da preisgeben kann.
Na dann.
Wirklich mal interessieren, müssen wir mal dranbleiben.
Familie.
Überrascht dich, dass sie...
Und den lernst du erst jetzt erst kennen.
Ja, ist überrascht dich, dass eine Firma das erwartet, dass du lieferst, was sie bestellt haben. Das
nein.
Aber wenn es anscheinend im sonstigen...
Genau, das im deutschen Geschäft ist es halt so anders.
Da ist ja, das ist die deutsche Förderlandschaft, die auch immer kritisiere. Das ist ja bei, ob es nun Filmförderung ist oder bei Großprojekten, siehe Berlin, ne? Annemarie, wie läuft's da so? Ich habe jetzt übrigens gehört, kleine Trivia am Rande, jetzt sind die ersten Passagiere in Berlin gelandet.
Ja, für den Zoo.
Genau, für den Fall, dass ihr mal zu Wer wird Millionär kommt, das ist so eine, glaube ich, eine beliebte Frage dann in dem Fall. Nämlich, die ersten Passagiere sind zwei Pandas für den Berliner Zoo. Die sind jetzt dort gelandet auf dem Frachtterminal.
Aber auch nur einmal mit Sondergenehmigung, ja, oder was?
Unnützes Halbwissen hier bei Fortsetzung folgt. Wollen wir eigentlich mal über Serien reden? Oder?
Genau, gute nicht? Idee. Wir kommen dann gleich mal zur ersten Serie, die uns Erik direkt
ja,
mal
Moment, vor... aber jetzt sind wir ja vollkommen... Hallo.
Ja, nee, ich höre dir zu.
Ja, das macht nicht den Eindruck.
Ja,
wir sind
ja
jetzt vollkommen abgekommen von der eigentlichen News, dass 24 Legacy nicht fortgesetzt wird. Und ich hatte ja nur die Frage an Erik gestellt, ob er weitergeguckt hat. Mich hat ja gar niemand gefragt, denn ich habe das tatsächlich
Annemarie, hast
geguckt.
Du das eigentlich weitergeguckt, wenn du mich fragst?
Ja.
Was?
Also ich hatte die ersten 2-3 Folgen, ja. Und dann aber auch länger Pause. Und als die Serie jetzt schon durch war, hatte ich mir das dann mal hier am Stück. Und aber auch wirklich eher nebenbei. Also ich glaube, ich hatte nebenbei irgendwie so ablagesteuermäßig irgendwas gemacht. Und also es war halt echt... total normaler Action-Terroristen-Plot mit null Überraschung für mich und ja, hätte es nicht gebraucht für mich und bin da jetzt auch um die Story. Wie gesagt, ich fand die Charaktere eigentlich ganz cool, das sind die Schauspieler, aber bin da jetzt auch niemand, der dem Ganzen hinterher trauert. Bin gespannt, ob sie irgendwann nochmal was Neues machen.
Oh, das so war's. So ging's mir auch. Hast du eigentlich Designated Survivor zu Ende geguckt?
Nee, ich habe ganz schnell eine Folge geguckt.
Ach so, na dann guck das mal, weil das braucht ein bisschen, bis so in Fahrt kommt. Auch spätestens bei dem Hammer-Cliffhanger bei dieser Season-Pause und was danach kommt, also danach haben sie sich echt gefangen, da wird es richtig gut. Und das ist eigentlich das, was für mich 24 ausgemacht hat. Intrigen, du wusstest nicht, wem kannst du trauen. Dann schlagen gewisse Leute über die Stränge, die arbeiten ein bisschen so außerhalb des, wo du sagst, ja, gesetzlicher Rahmen ist das schon nicht mehr, ne, aber es ist halt notwendig und echt gut und ich freue mich dann auch schon auf die nächste Staffel.
Gut, dann Daniel? Jetzt aber.
Kommen Daniel brauche ich nicht fragen, ob der Designated
Survivor... Nee, ich habe es nicht geguckt, aber ist, wie gesagt, das ist ja immer so
ein Commitment.
Nee,
ich wollte so jetzt eher den Staffelstab an ihm weitergeben.
Nee, ich meinte nur, ich brauche ihn nicht fragen, dass er jetzt auch noch sagt, mich fragt ja keiner.
Nee, brauchst du aber nicht. Die Frage ist halt nur, was ich mich immer frage, diese Breaks bei Designated Survivor, liegt das daran, dass das eben nicht direkt bei Netflix originär produziert worden ist? War das... Nicht AMC, aber...
Nee, das hat ja mit Netflix nichts zu tun. Das ist, es gibt ja das, die Season, TV-Season hat ja, ich weiß nicht, 40 Wochen. Und es werden ja aber nicht 40 Folgen pro Serie produziert. Deshalb machen entweder... Manche machen ja zwei Wochen Folgen, dann 3 Wochen Pause, dann wieder 3-4 Folgen, dann wieder 4 Wochen Pause. Und viele machen es jetzt mittlerweile so, dass sie halt 10 Folgen am Stück jede Woche zeigen und dann aber auch 2 Monate Pause. Das hatte Brooklyn Nine-Nine, glaube ich, dieses Jahr gemacht. Und dass sie dann eben mehr am Stück zeigen können als diese totale Unterbrechung.
Mhm.
Und manche starten ja erst Januar und können dann bis Mai durch, vielleicht mal 1-2 kurzen Unterbrechungen. Und ja, danach, davon ist begründet. Und ja, Netflix ist einfach, die haben ausgestrahlt, wenn es in den USA war. Also ich glaube, die waren da vollkommen frei.
Nee, mir ist es bei Riverdale nämlich so gegangen, immer noch. Also die hatten dann diesen Break drin. Seitdem habe ich da persönlich nicht mehr reingefunden. Und deswegen ist dieses Binge...
Aber da musst du jetzt echt Netflix nicht für
shamen.
Das war CW.
Aber man, es ist halt interessant, wie das Konsumenten, also für mich zumindest, das Konsumentenverhalten geworden ist. Ist was da, gucke ich es mehr oder weniger, wenn es mich interessiert, durch. Gibt es so Päuschen, füllst du es mit irgendwas anderem und dann vergesse ich schnell meine Serie, auch wenn die gut ist. Ja, aber man braucht halt länger.
Pause bei Riverdale gemacht, es waren halt insgesamt sowieso nur 13 Folgen.
Keine Ahnung, irgendwas anderes geguckt. Zum Beispiel 12? Hier, diese Nowhere Boys Dingsbums.
Nee, aber wo du, wenn du sagst, du hast irgendwann nicht weitergeguckt, bei welcher, also...
Ich könnte mich jetzt parallel mal einlocken. Was ist da, wann war denn das?
Nee, aber mich überrascht das so, weil wir hatten eigentlich sehr oft uns ausgetauscht.
Ja, nee, das war ja relativ spät drin. Ich guck mal, warte mal, ich kann ja mal in Echtzeit, ohne dass es jetzt losgeht bei mir. Bestimmt. Na, das wäre ja blöd. Nee, hier, die 8 ist die nächste, die bei mir angespielt wird. Das heißt so, also, bis okay, zur 7. Ja, habe ich geguckt und dann muss irgendwie dann ein Break gewesen sein. Aber du hast es durchgeguckt?
Fehlen dir noch 6.
Hm? Annemarie, du hast es komplett durch?
Ja, ja.
Und gut oder so blödala am Ende?
Ja.
Okay. So, jetzt aber.
Ja, es ist halt... Bitte?
Nee, erzähl nochmal. Ich glaube, wir haben ein kleines Leck heute irgendwie, so gefühlt.
Ja, ich merke schon.
Das muss leicht verzögert
hier. Ich antworte dir immer und du fragst immer weiter.
So, jetzt lasse ich dir kurz Zeit. Erzähl mal.
Okay, Riverdale. Ja, ist halt Hochglanz-Teenie, Coming of Age, was mir gut gefällt. Aber dieser mysteriöse Aspekt und dieser Killer-Plot, den fand ich am Ende, also wer hat Jason Blossom ermordet, fand ich überhaupt nicht mehr interessant. Das hätten sie so an den Tisch gekehrt, wäre ich überhaupt nicht böse gewesen. Es gibt halt so diese Erwachsenen, die dann sehr viel Raum bekommen, was aber teilweise echt nicht gut genutzt wird, wie ich finde. Es gibt coole Liebesbeziehungen, es gibt coole Freundschaften unter den Figuren. Das ist halt, also manche sagen vielleicht Guilty Pleasure, aber ach, finde ich noch nicht mal. Ich gucke es eigentlich gerne, auch wenn es mich manchmal, es ist halt nicht so ansprechend wie ein hochemotionales Drama, aber ich finde es halt schon sehr unterhaltsam und gerade so, wenn es, das gab es immer freitags, dann bei Netflix war mal ein guter Start ans Wochenende. Also ich gucke es auf jeden Fall weiter und ich hoffe, der Fokus in der zweiten Staffel wird halt jetzt wirklich mehr auf die Interaktion der Teenies untereinander gelegt und vielleicht wirklich noch zu den die Beziehung zu ihren Eltern. Da ist jetzt nämlich noch einiges ans Licht gekommen. Aber ich will jetzt nicht mehr so viel kriminelle Energie da haben. Aber naja.
Gut, dann jetzt aber Sprung. Feed the Beast ist die nächste Serie, die wir jetzt vorstellen werden. Wobei, das gleich als kleine Warnung vorweg, die nach der ersten Staffel auch quasi schon wieder beendet worden ist. Nicht etwa, weil es eine Mini-Season ist oder wenn es dann, wie gesagt, ich weiß es noch nicht, Cliffhanger am Ende gibt, wird das natürlich dann entsprechend nicht weiter fortgesetzt. Aber man kann es halt auf Netflix einmal komplett durchschauen. Die 10 verfügbaren Folgen der ersten Staffel. So, und Erik wird uns vielleicht mal ganz kurz berichten, worum es denn bei Feed the Beast so im Groben und Ganzen geht.
Achso, ich hab die.
Ich muss sagen. Das.
Du hast die, Entschuldigung, dann.
Ich kann aber auch. Jetzt bin ich dran, jetzt will ich auch.
Nee, lass deinen Kopf. Ist da heiß. Annemarie, stimmt. Ich war ganz überrascht. Nee, jetzt weiß ich wieder warum.
Mal, aber zeigt, wie gut wir dir zuhören.
Das war doch die mit dem Hund in dem Restaurant, oder?
Ja, ja. Nee, ich war überrascht, dass du dich da freiwillig dafür vorgedrängelt hast, Feed the Beast.
Na, ich habe mich ja nicht vorgedrängelt. Ich wäre jetzt bei allen dreien so heiß gewesen da. Egal, Feed the Beast. Du hast ja quasi schon das essentielle Konstrukt rundherum gesagt. Gibt nur eine Staffel, auch nur 10 Episoden. Lief im letzten Sommer bei AMC in den USA. Der tolle Sender, der uns auch schon Mad Men und Breaking Bad beschert hatte. Damals, lang, lang ist her. Und ich hatte im letzten Jahr das mal so halb gehört. Und dass David Wimmer dabei sein sollte oder dabei ist, der Ross aus Friends, oder jetzt vor einigen Jahren haben wir ihn auch in den People vs. O.J. Simpson gesehen. Genau, also quasi erst ein bisschen als Zugpferd und sollte auch wieder so ein bisschen in die Prestige-Richtung anspruchsvolles Drama gehen. Hat dann aber seine Zuschauer nicht gefunden und auch bei den Kritikern kam es wohl nicht so gut an. Jetzt ist es bei Netflix verfügbar. Ich weiß gar nicht, schon länger, weil Daniel, du hattest einen Vorschlag.
Es ist mir irgendwann vorgeschlagen worden. Ich weiß nicht, seit wann das direkt bei Netflix verfügbar war, aber ich hatte es halt gesehen und ich fand das...
Die Resterampe sozusagen.
Meinst du? Bei euch ist es nicht vorgeschlagen worden und bei mir kam es dann irgendwann an und dann zerre ich es wieder ans Tageslicht.
Aus gutem Grund. Nee, Quatsch.
Ja, was guckst du sonst noch? Ja, aber worum geht es denn?
Bei der Annemarie, also, da fehlt diese, bei uns steht immer da bei Netflix, wir haben folgende Empfehlung für dich. Bei der Annemarie ist das schon alles leer, weil die hat schon alles geguckt. Also, kommt schon alles.
Das wäre übrigens mal ganz kurz ein ganz kurzer Side, wie sagt man so, ein Sidekick. Einschub. Geht das überhaupt? Hier kann man sich das auf online, also auf im Webbrowser, gibt es da auch so eine, wir empfehlen ihn, gibt es glaube ich gar nicht, ja? Was uns gegenseitig empfohlen wird. Also über den Stick, da gibt es ja direkt diese Rubrik, aber direkt im, nee, finde ich nicht. Beim Hausaufgabe fürs nächste Mal.
Wollte gerade sagen, im Internet surfen während der Moderation ist schlecht.
Nee, aber mal fürs nächste Mal die Top 5, die euch vorgeschlagen werden, mal rausschreiben und dann vergleichen wir mal, ob uns ähnliche Sachen vorgestellt werden oder ob das doch schon sehr gravierend ist. Es ist schon sehr gravierend von Account zu Account, also bei meiner Frau und mir. Ihr werden erst Liebesfilm, Schmalz, Schnügeldingsbums da vorgeschlagen. Und bei mir sind es halt so Sachen wie Feed the Beast. So.
Mir wird dann eher, also weil sie XY gesehen haben, wird ihnen Folgendes vorgeschlagen. Und anscheinend hat Luise Boys in the Hood, Jungs im Viertel geguckt. Oh, und deshalb wird ihr hier jetzt sowas wie Friday, Notorious B.I.G., The Get Down, hier die Serie vorgeschlagen. Aber ansonsten, also zumindest hier im Browser, Neuerscheinung. Und dann halt immer kategorisiert, Komödien, Sci-Fi.
Ja, nee, aber wenn du es über so einen Stick guckst, da hast du direkt so einen Menüpunkt empfohlen für sie. Also bei mir steht das irgendwie. Und da kannst du halt sagen, neu entdecken. Das mache ich immer mal. Und dann, wie gesagt, da kam halt Feed the Beast oder halt so grandiose Serien wie Nowhere Boys.
Mhm. Aber mir wird hier, ich habe die Kategorie Frauen, die aufs Ganze gehen. Da haben wir Gilmore Girls, Good Wife, Türkisch für Anfänger. Also eine gute Kategorie. Türkisch für Anfänger, kann ich empfehlen.
War nicht auf Netflix, wollte ich immer schon mal sehen, glaube ich. Ja.
Ja.
Oh, ist ja Deutsch, mal anstrengend für mich. So, jetzt aber, zurück. Bitte? Ich sage, Deutsch ist manchmal irgendwie anstrengend. Also ich finde es manchmal anstrengend, deutsche Serien zu gucken. Also emotional anstrengend, nicht jetzt anstrengend wegen des Verständnisses.
Okay. Ach ja, ich verliere mich immer hier an der Netflix.
Mach zu, mach mal zu. Ganz dumme Idee.
Ja, hab ich jetzt auch gemacht. Okay. Wir sind ja eigentlich immer noch bei der ersten Serie. Ist schon hier, Sandmann ist schon lange vorbei. Feed the Beast, worum geht's? Wir haben zwei Hauptcharaktere. Einmal den Tommy und den Dion. Tommy wird gespielt von David Schwimmer, ist Witwer, alleinerziehender Vater. Seine Frau ist vor einem Jahr bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sein Sohn, sein 12?
Noch, sag mal, minderjähriger Sohn und kann schon lesen und schreiben.
Ja, genau.
Alles andere ist ja vollkommen unerheblich.
Alter, würde ich sagen. Genau. Der war bei dem Unfall dabei und ist seitdem stark traumatisiert, redet nicht, sowieso sehr introvertiert und sehr zurückhaltend. Tommy hat sich, ja, aufgrund dessen, das war ein Grund, so ein bisschen in den Alkohol gestürzt, aber das war eigentlich auch bisher immer sein Beruf oder ist noch sein Beruf. Er ist der Top-Sommelier der Stadt. Das Ganze spielt in New York, in der Bronx. Und vor einem Jahr sah sein Leben eben noch ganz anders aus. Seine Frau hat noch gelebt. Er hat mit ihr und mit seinem besten Freund Dion war gerade dabei, ein Restaurant zu eröffnen. Jetzt ist sie gestorben und im gleichen Atemzug hat auch Dion, oh, ich weiß nicht, wie spricht man den Namen aus? Ich habe die Folge.
Dion oder sowas noch?
Schon ein Stück her. Dion?
Okay. Ich dachte ja,
Dion. Nicht falsch sagen. Dion, er ist ein Spitzenkoch und hat aber leider, weil er zu tief mit seiner Nase im Koks hing, das Restaurant abgefackelt, was quasi das der große Lebenstraum von Tommy, seiner Frau und eben auch ihm war. Also die drei waren so ein Dreigestirn und hatten eben
einen Traum.
Kurz davor, ihren Lebenstraum zu verwirklichen und jetzt bam, innerhalb von, ich glaube, war es sogar am gleichen Tag, fackelt er den Laden ab, also damit die Existenz ruiniert und seine Frau stirbt beim Autounfall. Dion ist dafür ins Gefängnis gegangen und Tommy, ja, ist jetzt eben auf sich alleine gestellt, hat zwar noch so einen Job in irgendwelchen Weinläden, fühlt sich da aber unterfordert und trinkt mehrere Flaschen, Kisten Wein am Tag.
Pro Stunde.
Story ist jetzt da. Ja, naja, also ich sehe, ich habe zwei Folgen gesehen und Jendik hat da irgendwie kistenweise Flaschenweine ins Auto geschleppt und in die Wohnung. Also ist schon sehr, sehr, sehr bedenklich. Parallel dazu, also wir lernen ihn kennen und lernen aber auch Dion kennen, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wird. Es wird da nochmal vorgeführt, was für ein sagenhafter Koch er doch ist, weil er eben auch die Belegschaft des Gefängnisses immer mit fantastischen indischen Gerichten gefüttert hat. Und jetzt kommt er aber raus und er hat es noch nicht mal richtig aus dem Knast rausgeschafft und ist schon wieder dabei, Drogen zu nehmen und auch Sex mit seiner Anwältin zu haben. Aber hey, er ist frei.
Das war ja noch und, im Knast, oder?
Ja, naja, ja, noch mit einem Bein noch hinten drin. Ich meine, ist ja nicht strafbar, aber... ja, genau. Aber zurück in New York, auf den Straßen von New York. Aber da ist er auch nicht wirklich sicher, denn jetzt kommt die nächste Komponente dazu. Nicht nur, dass dieser ganze Background, was da alles vor einem Jahr passiert ist. Es ist ja nicht nur, dass das Restaurant in Flammen aufgegangen ist, sondern es hat natürlich auch diese Beziehung zwischen Tommy und Young nachhaltig negativ beeinflusst. Sprich, Tommy will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er ist mega sauer, enttäuscht und noch tausend andere Emotionen von ihm. Also das haben wir schon alles. Jetzt kommt noch dazu, dass sie sich damals als Investition für das Restaurant, um das Ganze überhaupt zu eröffnen, bei dem, ortsansässigen Mafia-Boss Kohle geliehen haben oder der hat eben investiert in das Projekt und naja, Restaurant ist in Flammen aufgegangen, also ist auch die Investition des Mafia-Bosses in Flammen aufgegangen und mit dem, ja, kann man sich vielleicht denken, ist nicht gut Kirschen essen. Und jetzt ist er natürlich auch vor ihm auf der Flucht. Die lauern ihm schon an jeder Straßenecke auf und er ist eigentlich drauf und dran, das Land zu verlassen durch irgendwelche Verwandten, kommt er einen fremden Pass und Kohle. Aber er merkt schon, er kann nie wirklich vor denen flüchten und dann Tommy ist ja auch noch dann so ein bisschen in Gefahr und dann der kleine Sohn und wir hätten ja dann auch, die Serie wäre auch zu Ende, wenn er jetzt nach Paris abhauen würde. Also deshalb wird irgendein fadenscheiniger Grund gefunden, warum er in der Stadt bleiben muss und er will jetzt eben den Mafia-Boss, sagt ihm auch, ja, wenn ich tot bin, kriegst du deine 600.000, die du investiert hast, ja auch nicht wieder und deshalb versucht er ihn zu überzeugen, ja, hier, wir wollen nochmal ein Restaurant aufziehen. Ich, der perfekte Koch und Tommy als Sommelier, der dir 3000 Weine auf den Punkt genau beschreiben und empfehlen kann. Wir ziehen hier in der Bronx wirklich in irgendeinem so abgefuckten Hinterhaus unter irgendwelchen oder neben irgendwelchen Brücken. Ziehen wir einen neuen Laden hoch. Die ganze Scheiße wird sowieso gentrifiziert. Die Hipster kommen und dann wollen die hier alle für $350 zu Abend essen. Und da sieht natürlich auch der Mafia-Boss seine Chance und kloppt ihn das auch und dann, ja, okay, dann will ich jetzt wöchentliche Zahlung und mach das mal. Jetzt muss die Jungen natürlich noch Tommy überzeugen. Ihr könnt euch vorstellen, in so einer Serie, natürlich über kurz oder lang wird er dem zustimmen, weil er will natürlich, obwohl er Alkoholiker ist, aber er will natürlich trotzdem das Beste für seinen Sohn. Er will ihm eine gesunde Umgebung schaffen. Er will ja eigentlich auch, zumindest hoffe ich das und habe den Eindruck, er will auf Dauer nicht an der Flasche hängen und er hasst ja auch seinen Job und über kurz oder lang wird er sich eben darauf einlassen, mit ihm das Restaurant zu eröffnen. Dann kommt als nächstes Problem noch dazu und für uns als Zuschauer die nächste wichtige Figur in der Serie oder wichtige Nebenfigur, der Vater von Tommy, der auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann in New York ist. Er ist im
Gerüstbau
Betrieb, genau. Also er hat da relativ früh erkannt, dass man da in so einer Stadt wie New York echt viel Kohle mitmachen kann. Und deshalb sitzt er ganz gut im Sattel. Problem auch hier, natürlich an allen Ecken und Enden gibt es in der Serie Probleme bei den Personen, ist, dass Tommy eigentlich keinen Kontakt zu ihm will, weil er ein ekelhafter Rassist ist und die tote Frau von Tommy war eine Afroamerikanerin. Entsprechend ist auch sein Sohn und schwarz und er hat den Enkel wohl auch noch nie gesehen, aber sie brauchen jetzt den verdammten Großvater, weil der eben jede Menge Schotter hat und die brauchen Geld, um das Restaurant aufzuziehen. Hier der Typ aus dem Gefängnis und der Alkoholiker, die können ja zusammen, weiß nicht, $50 beisteuern und deshalb versuchen sie ihn da übertreten, auch noch ein Investment zu erhalten. Also das ist dann quasi so diese andere Gefühlsbaustelle, mit der Tommy vor allem zu kämpfen hat.
Aber das ist schon ein zweiter Teil, ne? Also die zweite Folge, glaube ich.
Ja, ich glaube, es wird in der ersten so angedeutet und ja, dann in der zweiten. Ja, wie gesagt, ich habe 2 Folgen gesehen, um da eben nochmal, weil ich eben in der ersten noch so ein bisschen dachte, geht das hin? Und zwei, weil Netflix, Daniel, du sagst ja, wenn es verfügbar ist, ne, guckt man gern mal weiter. Genau, das ist jetzt auch noch so eine Baustelle und dann natürlich, was darf nicht fehlen, wenn wir 2 männliche Hauptdarsteller haben, die Love Interest. Ich habe gerade schon angedeutet für Dion, er hatte noch diese Anwältin, mit der er eine sexuelle Beziehung hat, die kommt später auch nochmal vor. Da weiß ich nicht, ob die auf Dauer der ersten Staffel auch wirklich ernsthaftes Love Interest on off, wie auch immer für ihn sein könnte, sein wird. Und dann ist Tommy, also David Schwimmer, unser Witwer, geht auch zu einer Selbsthilfegruppe. War ich sehr überrascht, dass er das macht. Also weil man konnte ihn und seine Figur sehr schlecht einschätzen, wie sein Leben gestaltet ist und wie es abläuft. Und er geht aber zu einer Selbsthilfegruppe für Hinterbliebene. Und da lernt er auch eine junge Frau kennen, die so ein bisschen Interesse an ihm zeigt. Und in der zweiten Folge kommen sie dann eben geschäftlich nochmal zusammen. Und ja, da könnte auch irgendwas entstehen. Genau, das ist eigentlich so. Und jetzt, also wie gesagt, ich habe 2 Folgen gesehen und das wird jetzt in die Richtung, die Story spinnt sich eben dahingehend weiter, dass Tommy und Dion jetzt dieses Restaurant eröffnen wollen, wobei sie da ja schon mit jeder Menge Problemen wahrscheinlich zu kämpfen haben, auch untereinander, weil die haben sich zwar jetzt geeinigt, aber es bedeutet ja nicht, dass die wieder BFFs wie vorher sind. Dann haben wir den Mafia-Boss, dann haben wir diesen rassistischen Großvater, dann haben wir den Sohn, der für mich zumindest jetzt in den 2 Folgen, die ich gesehen habe, viel zu kurz kommt, was schon quasi die Hälfte der Handlung ausmachen könnte, dieser traumatisierte Sohn und die Beziehung zu seinem Vater. Aber das wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ach ja, und dann gibt es noch, um nochmal die Sherry on top auf diesen ganzen Kuchen voller vieler Beziehungen zu setzen, gibt es dann noch einen Cop, der Dion, ist hier unser Knasti, erpresst oder von ihm verlangt, dass er ihm Informationen zu diesem Mafia-Boss liefert, weil er will den Mafia-Boss dran kriegen. Und das ist jetzt aber kein, sympathischer Cop, der einfach nur einen Teil haben will, sondern das ist natürlich auch so ein olles Dreckschwein, der Dion dann auch mal zusammenschlägt und ja, eher so Jack Bauer-mäßig, sage ich jetzt mal, drauf ist. Quasi Informationen um jeden Preis. Also den gibt's dann auch noch, so eine Komponente. Ja, darum geht's in Feed the Beast.
Du hast das ja fantastisch zusammengefasst. Ich muss sagen, was für mich der größte Reiz dieser Serie zumindest am Anfang war. Also ich kann gut nachvollziehen, dass es am Ende wahrscheinlich dann hinten raus nicht so spannend ist und nicht so funktioniert, war diese Mischung für mich aus ein wenig so, ich weiß nicht, ob ihr die von Anthony Bourdain, diese No Reservation, wo es halt um Kochen und Küche und Leben geht und diese Mischung aus, gepaart mit der Pate, weil das für mich das Eindrücklichste war im Prinzip auch im Piloten nachher auch so dieser Pate, der diesen Dean erpresst, der ist ja, was war Spitzname, Tooth Fairy, also die Zahnfee. Der ist ja, wenn er etwas will, insofern halt sehr rabiat, dass er eben seinem Namen alle Ehre macht und eben dann den ein oder anderen Zahn mal ohne Betäubung irgendwie zieht und ohne Grund. Und da merkt man halt, dass das ziemlich böse ausgeht. Das ist ja letztlich dann auch irgendwie auch der Grund dann, warum der ehemalig beste Freund eben nicht nach Paris oder wo er nach Europa abhauen wollte, eben abhaut, weil er eben dann auch Gefahr für sein Umfeld, also für seinen besten Freund und für dessen Familie halt irgendwie sieht. Ich fand auch dieses, wo David Schwimmer, wie hieß er nochmal in der Serie, Tommy, wo der gelebt hat, das sah für mich ja aus, war das eigentlich das so halb runtergebrannte Restaurant irgendwie, weil das sind große Herde drin, eher so loftmäßig ausgerichtet.
Ja, das habe ich auch nicht richtig verstanden, dann diese Kaffee- oder Espresso-Maschine hier aus Italien.
Ja, für 20.000
Dollar. Oder ich weiß nicht, ob die es einfach noch retten konnten aus dem Restaurant. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden.
Also, es sah eher aus wie das ehemalige Restaurant.
Sie haben es ja so angepriesen, wir machen jetzt ein Restaurant hier in diesem Stadtteil oder in diesem Bezirk der Bronx extra auf. Also das wurde ja dann wirklich nochmal explizit erwähnt. Da wäre es ja irgendwie strange, wenn sie sagen, nochmal hier, wo das Ganze schon mal abgebrannt ist. Also das.
Ich glaube, das war nicht.
Ja, ich war mir aber
nicht sicher. Glaube ich nicht.
So, und dieses Flair, also dieses ganz seltsame Ding und dazu eben David Schwimmer, den mag ich persönlich nicht, das ist nicht einer meiner Top-Schauspieler, wo ich sage, den muss ich überall sehen, wo er mitspielt. Aber der so diese gescheiterte Existenz eines, wie du schon sagtest, eines Star-Sommeliers, der jetzt eben sich anbietet, deswegen hat er übrigens diese ganzen Kisten Wein, die kauft, trinkt er nicht, um selber wegzutrinken, sondern die bietet er quasi den lokalen Geschäften an und sagt hier, kauft
ja,
den Wein.
Ja, aber ich glaube, da macht er sich halt auch ganz schön was vor. So.
Ja, sicherlich ist da auch immer mal was.
Ja, da hat doch in jeder Szene holt er eine neue Flasche Wein und dann aber auch immer eine andere. Und da merkt man natürlich, dass er Profi ist und gerade habe schon mal so gedacht, okay, jetzt ist er gerade sauer, da passt der Wein, weil dass ich dann mit seinem jungen Freund, dann passt der Wein.
Und ich finde es halt geil. Ja. Ich finde es natürlich auch stereotyp, denn dieser Koch, den du schon angedeutet hattest, in der Gefängnisküche, wo du denkst, die sind da quasi in im Top-Spitzen-Restaurant. Das Einzige, was es quasi so ein bisschen verrät, ist, dass die Messer halt irgendwie alle am Tisch festgeschraubt sind mit so einer Kette, dass es eben nicht so ganz so funktioniert. Und dann kommt er da und macht nochmal so eine riesen Show und zu Hause und kocht nochmal für seinen besten Freund und dessen Kind irgendwie. Das ist einfach, sag mal so, kulinarisch gut inszeniert in dem Moment. Deswegen hat es mir gut gefallen. Das ist dann weniger die Handlung. Ich finde David Schwimmer eigentlich ganz gut besetzt. Der ist so ein bisschen, ein bisschen zurückgezogen, so ein bisschen still, gebrochen irgendwie und ein bisschen langsam irgendwie in seiner Art, aber trotzdem mit diesem Feuer, das noch auf kleiner Flamme in ihm brennt, um es mal ein bisschen poetisch zu sagen. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ich glaube, dieser, für mich zumindest, was diesen Reiz wirklich ausmacht, ist eben diese Kombination aus, sagen wir mal so, was man vielleicht von Hell's Kitchen, also eine Serie mit Gordon Ramsay, der irgendwelche Köche ausbildet. Also einfach so, das du hast auf der einen Seite, guckst du, wie machen die das? Also die leben halt ihren Wein, ihren Essen. Die sind ja beide top darin, deswegen wollten die das Restaurant ja überhaupt aufmachen. Und auf der anderen Seite eben dann diesen bösen Mafia-Paten, Gegenspieler, der halt nur auf sein Geld bedacht ist und da halt irgendwie gucken will, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt. Weil das, glaube ich, das größte Problem war ja, dass die diese Versicherungssumme, als das erste Restaurant abgebrannt ist, halt nie kassieren konnten. Deswegen sind sie ja im Prinzip da, wo sie sind. Also sie haben halt nur noch ein paar Sachen. Unter anderem eine Luxuskaffeemaschine, die sonst keiner hat. Aber das ist so das. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass es halt nicht jeden reizt. Wo war denn bei dir der Ausstiegspunkt denn, Anmarie? Was hatte ich denn nicht gereizt? Die Charaktere
also
oder die Story an sich?
Auf der die Story war viel zu überladen. Und da ich ja wusste, dass es sowieso keine zweite Staffel gibt. Und da dachte ich, was soll da denn jetzt? Das wird dann noch gefühlt ins Unendliche gestrickt. Ich habe mich dann halt auch geärgert. Dieser Mafia-Boss, die Zahnfee wird er genannt. Hohoho, wie wird er wohl seine Opfer quälen? Also so richtig tief in die Klischeekiste gegriffen. Dann halt dieser Cop, wie gesagt, der dann hier Jack Bauer Art und Weise, den da immer zusammenschlägt. Und dann eben Dion, der Koch, die ganze Zeit mit der Koksnase rumhängt. Also es wirkte alles total klischeemäßig. Die einzigen Frauen, die wir da sehen, den wird auf dem Arsch gestarrt. Ansonsten haben die überhaupt keine Funktion. Und natürlich die tote Ehefrau, die angebetet wird. Das hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Und wie gesagt, hätten die nur den Fokus auf diese zwei Freunde, diese entzweite Freundschaft quasi. Und jetzt müssen sie sich zusammenraufen für das Lokal, aber auch um wieder die Beziehung zum Sohn zu stärken und überhaupt der traumatisierte Sohn, der nicht spricht und da muss auch noch der rassistische Opa mit ausgegraben werden. Also sowieso ist ja nicht nur der Opa, also da fallen ja wirklich Schlittauge und keine Ahnung, was da noch Polacken und was da alles in der Serie rumfliegt, schön geschlackert. Also das war immer alles eine Spur drüber. Deshalb hat mich das dann echt nicht angesprochen. Ich habe halt echt nur die zweite Folge, weil es irgendwie Sonntagnachmittag war und zwar halt Netflix und hat gesagt, 15 Sekunden startet die zweite Folge und da habe ich es noch geguckt, aber
war es nicht schnell genug an der Fernbedienung?
Ja, genau. Ich
habe tatsächlich auch zwei Folgen geguckt. Bei mir war dann das Ende von der zweiten Folge dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich gucke nicht weiter. Das war dann dieses Ding so, dass der Junge, der wird ja in der Schule, wird er ja ständig gedisst von seinen Klassenkameraden, weil er ja nicht spricht und so. Und die verprügeln ihn dann und da hat er halt blaue Flecken davon. Und weil er halt nicht spricht, kann er seinem Vater nicht sagen, was passiert ist. Und er denkt aber, dass das sein Vater war, also dieser... Und da
ach,
ich,
ja, genau.
Ach nee, also ihr wisst ja jetzt, also noch so ein Ding da auszupacken, da, ach ja, nee, das reicht jetzt, also das, nee, Schluss. Und
genau, weil er denkt, sein
genau, da geht
Vater,
er zu seinem Vater hin,
weil er Rassist ist,
genau.
Verprügelt seinen schwarzen
Sohn. Genau, geht zu seinem Vater hin, macht da ein übelstes Fass auf, ne, ohne das irgendwie mal ein bisschen noch nachzuprüfen oder sowas und das war mir da.
Und der holt dann gleich die Knarre
ja,
aus
und dann
so, ich würde dich erschießen, aber der Perser ist 50.000 Dollar wert.
Die ganze Serie wirkt einfach nicht gut durchdacht, was mich ein bisschen wundert, weil das ist ja eigentlich ein Remake von einer dänischen Serie, hatte ich irgendwo gelesen. Mhm. Das wirkt für mich alles nicht gut durchdacht. Es ist einfach viel zu viel, was versucht wird reinzupacken. Annemarie hat es schon erwähnt und ist auch, was weiß ich, die kriegen da den Vertrag, dann lest sich den keiner mal durch. Ich meine, da geht es um eine Rieseninvestition und sonst, da kann man sich selber auch mal auf den Arsch setzen und das Ding mal durchlesen und zu gucken und zu versuchen zu verstehen, was da drin steht. Und das ist auch nicht, ach nee, und da wird er einfach, und die Frau, die er da kennenlernt, hier sein Love Interest, ja, die lernt er in dieser Selbsthilfegruppe kennen, dieser Trauer-Selbsthilfegruppe, und die grinst die ganze Zeit, ja. Also ich meine, die sagt zwar, ah, ich habe jemanden verloren, aber die grinst die ganze Zeit und lacht sich da einen kaputt und lächelt ihn an und macht und tut. Ey, die wirkt überhaupt nicht, als hat sie hier irgendwie gerade ist in Trauer und die baggert ihn da gleich an und also und die hat natürlich auch was erzählt, was nicht gestimmt hat, und das mag ich ja sowieso nicht, wenn irgendwie so ganz viel nur darauf basiert, dass das irgendwie, ja, sich Personen nicht aussprechen, dann steht
ja,
irgendwas im Raum.
Ja,
dann steht irgendwas im Raum, das wird, und du weißt genau, irgendwann kommt es dann mal wieder. Ne? Also da ist einfach so ein, da wird einfach mal so eine kleine Bombe in irgendeine Ecke gelegt, und du weißt genau, irgendwann lassen sie die mal hochgehen, und ach, das ist mir einfach zu doof gewesen. Trotz die Schauspieler habe ich eigentlich gemocht, also den Jim Sturgess, der da den Dion spielt, und David Schwimmer eigentlich auch, und der Sohn war eigentlich auch ganz cool, und auch die Story mit dem Mädel, was er da in der Schule kennenlernt, und ja, aber es hat alles, es wirkt nicht gut durchdacht und es hat
zu überfasst, glaube ich, also wie du ja schon sagtest, ne? Zu viele Sachen. Ich denke ja mal, dass die sich vielleicht also mehr reingehauen haben und geguckt haben, was läuft, also welchen Handlungsstrang werden wir danach etwas mehr in den Fokus rücken. Aber die haben halt nie den Absprung so richtig geschafft, glaube ich. Es ist halt einfach zu viel, nichts Halbes und nichts Ganzes.
So Keep It Simple hätte es eigentlich getan. Es gibt einen ganz coolen Film, den hatten wir in der Sneak Preview mit Bradley Cooper, der heißt Im Rausch der Sterne. Da geht es darum, dass er auch irgendwie von irgendwas kommt er zurück. Ich weiß nicht mehr, was er hatte. Irgendwas war, und er hat das Land verlassen und kommt wieder zurück und will quasi ein Sternerestaurant eröffnen und das aufbauen. Und da ist eigentlich in dem Film ist das drin, was ich mir bei der Serie auch erhofft hätte, wo du siehst, ah, okay, die versuchen da jetzt was und dann kreieren sie irgendwas zu essen und bauen da irgendwie das Restaurant auf, suchen Mitarbeiter und versuchen das irgendwie zu etablieren.
Genau.
Das hast du ja alles nicht. Da geht's einfach, ich dachte, na, machen die irgendwann diese scheiß Bude endlich mal auf? Oder, nee, eine zweite Staffel zu Ende, ja, der Junge hat blaue Flecke, der denkt, ey, wann machen die eigentlich dieses Restaurant auf oder was? Also, da hat er in der ersten Folge hat er einmal so im Knast gekocht und dann für den was, sagt er zuerst, ja, der Kühlschrank ist ja total leer, du hast ja nichts da, nur Wein. Und auf einmal kredenzt der da ein Riesenessen mit
dachte
sonst
ich
was.
Dachte ich auch, wo hat der die ganze Scheiße jetzt her?
Genau. Ey, da waren so viele Ungereimtheiten drin und das war einfach zu viel. Ich konnte dann irgendwann nicht mehr drüber weggucken, obwohl ich es eigentlich, fand ich es ganz cool, aber es ist immer mehr und haben sie da noch ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert und da noch was und habe ich gesagt, ach nee, jetzt ist es aber gut.
Kann ich nur unterschreiben, im Fazit wahrscheinlich bei mir ähnlich, obwohl ich es immer noch von der, wie gesagt, das ist diese Grundidee, lieber Marc. Und ich habe mal geguckt, in Dänemark lief dieses Original und da sind es auch 2 Staffeln gewesen, aber auch nur 8 Folgen und eine Folge hat auch nur 20 Minuten. Also man muss sich vorstellen, das, was die Dänen wahrscheinlich etwas gestrafter erzählt haben in 4 amerikanischen Folgen, ne, haben die jetzt hier auf 10 Folgen aufgebauscht und deswegen haben sie vielleicht auch so viel damit reingepackt, was da eigentlich nicht so richtig hingehört.
Geht's da um dänische Delikatessen?
Ich habe keine Ahnung. Da
gibt's auch
ist mein
Film
Dänisch
dazu.
Zu schlecht.
Gibt's auch einen Film dazu, dänische Delikatessen. Ich frage jetzt
aber
nicht,
der war
was
ganz
die dänischen
schräg, ne?
Delikatessen sind. Ja.
Ja, doch, der kommt mir bekannt vor. Na gut, also Feed the Beast, nicht so wie erwartet unterm Strich, leider, auch wenn es, wie gesagt, wie Erik schon gesagt hatte, die Schauspieler, die passen eigentlich und ich mochte diesen Knastbruder, nennen wir ihn Koksnase, halt auch ganz gerne, irgendwie, aber in der Summe ist es halt dann wahrscheinlich zu viel an ganz, ganz vielen seltsamen Stereotypen, was dann die Serie, der Serie nicht dienlich ist, sondern eher nachteilig ist und wie gesagt, deswegen wahrscheinlich dann am Ende auch zu Recht abgesetzt, so viel als kleiner Ausblick. Also wie gesagt, man kann die erste Staffel natürlich auf Netflix komplett sehen, wird am Ende aber auch einen Cliffhanger bekommen, der einen wahrscheinlich etwas unbefriedigt zurücklässt. Oder man schaut am Ende der letzten Episode dann gleich nochmal die erste wieder, dann schließt sich vielleicht der Kreis so ein wenig in die Richtung. Sollte man dann vielleicht denken. Gut, dann soll es das auch gewesen sein. Feed the Beast. von AMC jetzt auf Netflix verfügbar. Dann kommen wir doch mal gleich zur Rubrik Deutsche News. Und ich wollte es schon fast überspringen. Annemarie hat wieder etwas zur Lindenstraße zu sagen, wobei ich nicht ganz weiß, was es denn da für News geben könnte.
Yo, 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 yo.
Bin ich ja ganz, schon ganz hibbelig den ganzen Abend schon.
Am Start. Wir hatten ja lange nichts. Das Jubiläum 30 Jahre ist jetzt auch schon anderthalbes Jahr her. Kinder, wie die Zeit vergeht. Nee, jetzt eigentlich keine so schöne News oder mal auch was ganz Neues. Und zwar normalerweise, wie ihr alle wisst, denn ihr seid auch langjährige Lindenstraßen-Fans, kommt das ganze Sonntag wöchentlich in der ARD, 18.50 Uhr. Aber diesen Sommer wird es eine Sommerpause geben. Und zwar am 9. Juli gibt es noch eine Folge und die nächste erst am 20. August. Also gut 5-6 Wochen wird offiziell eine Sommerpause eingelegt. Finde ich, oh, jetzt gerade Siri angegangen. Okay.
Hallo Siri, schreibe eine SMS an Luise.
sie sagen eben, und dann, wenn wir wiederkommen aus dieser Sommerpause, wird, weil Lindenstraße geht 30 Minuten und hat natürlich das reguläre Erzählmuster wie jede Soap, aber auch wie jede Comedy-Serie, die wir kennen, dieser Drei-Geschichten-Erzählstrang. Und das werden sie da erstmalig so ein bisschen aufdröseln und es wird nur eine Story und ein Fokus dann auf eine Gruppe Charaktere legen, die jetzt schon so ein bisschen alles aufgebaut wird, also ein großer Konflikt. Ich sag mal, Robert Engel, unser Held, wird dort gegen Momo den Showdown finden. Finde ich halt so ein bisschen krass, dass sie echt die Serie, die seit vielen, vielen Jahren strauchelt und auch mit Einschaltquoten echt Probleme hat. Und ich glaube, im letzten Jahr war das erst so ein bisschen, ja, Kampf um die Unterschrift vom Intendanten, wie lange es denn jetzt weitergeht. Da jetzt nochmal auch, machen wir nochmal Pause, damit noch mehr Leute vergessen, dass es nicht kommt. War jetzt schon öfter, wenn Wahl war oder so. Wurde vorher angekündigt, okay, nächsten Sonntag keine Lindenstraße, aber ihr könnt es online gucken oder dann auf One, dem Spatenzell oder dem Ableger in den dritten, was ja okay ist. Aber es gab jetzt auch schon ein, zwei Mal die das eigentlich ich teilte es 18.50 ein und war gerade Landtagwahl in irgendeinem Bundesland und dann läuft da plötzlich unten nur so die Laufschrift durch, Lindenstraße entfällt heute. Also wo sie nicht mal, also muss man sich doch klar drüber sein, okay, wenn Landtagwahl ist, haben wir jede Menge Interviews, haben wir jede Menge vor Ort Berichte. Da wird es wahrscheinlich knapp, da werden wir wahrscheinlich überziehen. Da planen wir doch schon mal, dass wir die Lindenstraße ausfallen lassen oder direkt auf One verschieben. Und dann finde ich es halt echt ärgerlich, wenn die Leute da warten und dann gerade jetzt für meine Mutter, die halt mit der Mediathek nicht so klar kommt und dann wirklich 18.50 darauf setzt, das zu gucken und dann den Anfang verpasst. Ist halt einfach ärgerlich, wenn man so eine Serie echt gerne mag und das gerne gucken will. Und ja, denk doch mal, das würde mit Game of Thrones passieren. Ihr habt jetzt nicht unbedingt sofort die Möglichkeit, da nochmal nachzugucken. Ist halt so. Und da finde ich es jetzt halt ein bisschen grenzwertig, da auch die Pause zu machen. Wer weiß, was dahinter steht. Vielleicht müssen die auch mal sagen, die Schauspieler, die haben ja sowieso teilweise dann, die kommen ja teilweise manchmal 2-3 Monate nicht vor. Die haben ja dann längere Pausen, weil die auch an anderen Stellen engagiert sind. Wie auch immer. Ich bin immer noch Lindenstraßen-Fan. Die haben tolle Beziehungen, tolle Themen gerade. Die Beziehung der Charaktere wird gerade echt alles gut erzählt. Gefällt mir gut. Ich weiß, ihr könnt das nicht nachvollziehen, aber my heart goes out to alle Zuschauer und alle Hörer.
Annemarie, wir können das nicht nachvollziehen und wir haben dich trotzdem lieb. Und jetzt hast du dir Luft gemacht und fühlst du dich nicht gleich viel freier, das mit uns geteilt zu haben?
Ja, unbedingt. Nee, ist so. Erzählt doch mal. Was haltet ihr davon, dass es im Sommer keine Lindenstraße gibt? Ist es nicht auch verständlich für euch? Schreibt es in die Kommentare.
Ist doch gut, dass es da ausfällt, weil da kann ich es auch im Sommer nicht gucken.
Wenn du im Urlaub bist.
Ja, da kann ich es nicht nur den Rest.
Nicht nachgucken.
Ja. Da kann ich es nicht nur den Rest des Jahres nicht gucken, da kann ich es auch im Sommer nicht gucken.
Aber gab es nicht Zeiten, wo Lindenstraße so aktuell war, dass die so Landtagswahlen und tralala irgendwie mit integriert hatten in die Folgen?
Ja, natürlich. So? Das machen sie ja immer. Also es gibt ja immer eine Szene jede Woche, die dann nochmal nachgedreht wird. Also wirklich dann nur so ein kurzer Ausschnitt, wo die dann sagen, ach ja, das Attentat letzte Woche, wir müssen uns... Also es gibt halt eine Person echt da, jetzt für die Experten, die Iffi, die halt echt so die besorgte Bürgerin darstellt, die natürlich nie offen sagt, dass sie Nazi ist, aber halt halt schon, ja, die Flüchtlinge im Land, das müssen wir schon regulieren. Und wenn dann halt jetzt irgendwas war, keine Ahnung, der hier Weihnachtsmarkt in Berlin, dann kommen schon immer irgendwelche Kommentare, dann wird das Thema kurz angesprochen. Und wenn jetzt irgendwelche Wahlen sind, gab es ja, glaube ich, vor, war das 2005 bei der Wahl? Nee, wann war mal? 2006? Ah, dass die 3 Versionen gedreht haben und je nachdem, was da war, haben sie es noch schnell dann reingeschnitten. Sowas gibt es aber ansonsten in der Woche vor der Ausstrahlung wird dann eben eine Szene nochmal nachgespielt. Hatten sie jetzt genau, als das war in Manchester, lief dann auch im Radio Ariana Grande, also sowas kam auch vor, oder als Kaya Prince gestorben ist, lief dann auch irgendwo im Radio Prince. Da sind sie immer noch sehr aktuell, aber auch von den regulären Themen. Also jetzt hatten sie zum Beispiel Beziehungen im Alter, also wirklich Ü70. Was bedeutet dann noch 6? Wie lange will man dann noch warten, um den nächsten Schritt überhaupt für eine Beziehung zusammenziehen zu tun? Startup ist da schon lange ein großes Thema. Krankenversicherung, wenn die nicht mehr trägt, was kannst du machen? Ja, du kannst Cannabis anbauen, also irgendwie oder überhaupt, da hat eben jemand Parkinson. Wie kannst du dir ja selber helfen, wenn eben der Staat dich nicht mehr unterstützt oder unterstützen will? Rassismus ist ein großes Thema. Flüchtlinge, Nazis. Was ist, wenn du als Jugendliche eben irgendwie da reingezogen würdest, aber jetzt aussteigen willst oder ausgestiegen bist und nach ein paar Jahren holt dich das alles wieder ein, weil eben eine linke Antifa-Gruppe will eine Aktion machen und dein Name taucht noch irgendwo auf. Aber mittlerweile ist die Figur eben mit einem Moslem zusammen. Und ja, alles so schräge Sachen, die alle
zum Das sind ja noch viele Anregungen, die Feed the Beast noch hätte aufgreifen können.
Ja, ne? Aber ich sag mal, das verteilt sich auf den Cast von 20, 25 Leuten und das wird über mehrere Jahre gestreckt. Also und von daher, ja. Nee, also ich mag Lindenstraße. Es ist noch eine gute Dosis. Einmal die Woche wäre zu viel. 5-mal die Woche. GZS zum Beispiel, was ja nur noch albern ist, aber Lindenstraße finde ich sehr amüsant und tatsächlich für alle Altersgruppen was. Und wenn ich dann immer Luisa erzähle, die das ja erst seit 3 Jahren mitgucken muss und mittlerweile, ich sage jetzt mal, gerne guckt, wenn ich dann sage, ja, die hat in den 90ern mal jemand mit einer Bratpfanne getötet und der hat seinen Vater erschossen.
Spoiler.
Ja, das hier waren schon Dramen. Das ist so geil. Also gibt's wirklich, Lindenstraße ist auch für Instant Classics sehr gut und ja, aber das war jetzt schon viel zu viel. Also auf jeden Fall wird es im Sommer eine Pause geben, was mich nicht freut. Aber naja, kannst du nichts machen und dann der große Showdown mit Robert Engel, der halt der Oberbösewicht ist und noch Joe Gerner in den Schatten stellt. Und ja, das war's schon.
Schon ist ja nun auch ein relativer Begriff. Nee, musste ja auch mal sein. So, kommen wir zur nächsten Serie und das ist wieder mal eine Sitcom-Comedy, wobei ich die diesmal gar nicht in den Fokus gerückt hat. Jetzt die Frage an Marie, du hast die reingeschrieben. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, bevor ich sie vorstelle?
Jetzt habe ich mein Mikro schon wieder ausgemacht.
Hat sie schon schlafen gelegt, weil ihr Thema durch war, hast du gemerkt?
Ja, genau. Ich dachte, das war's für heute. Nee, hatte ich einfach als Comedy-Serie, weil wir uns in letzter Zeit schwierig tun, gute Comedies zu finden. Du schleppst ja immer nur deine britischen an. Und wegen Alison, wegen unserer Hauptdarstellerin Alison Tolman, die wir aus Fargo kennen, erste Staffel. Und dachte ich, kann ja ganz nett sein.
Gut, ich kenne nämlich auch, also neben Alison Tolman, die dort die weibliche Hauptdarstellerin spielt, kannte ich nämlich noch einen zweiten, der ebenfalls, sagen wir so, einen wiederkehrenden Charakter spielt. Und jetzt rede ich nicht von dem eigentlichen zweiten Hauptdarsteller, der, das ist die Besonderheit, eigentlich, nee, nicht eigentlich, der ein Hund ist, nämlich Martin. Nein, die Rede ist von Lucas Neff, der den Jason spielt, den Ex-Freund und jetzt Friend, also wie heißt das so hier, Friend with Benefit ist, den ich wiederum aus der grandiosen Serie Raising Hope kenne, die über, keine Ahnung, 4, 5 Staffeln gelaufen ist, wobei es mich, glaube ich, fast eine ganze Folge Zeit gekostet hat, ihn überhaupt zu erkennen, denn wer Lucas Neff noch kennt, das ist der, dem quasi das Kind auf die Türschwelle gelegt worden ist, so ein Milchbubi-Typ, kein Haar im Gesicht und gar nichts. In dieser Serie, Downward Dog, hat er Gesichtsbehaarung en masse, geht er so als kleiner, naja, Hippie-Grizzly, wie auch immer, durch, also ist er wirklich so ein sehr stark behaarter Typ. So, die Besonderheit dieser Serie, und damit erklärt sich wahrscheinlich auch der Titel, sie wird jedenfalls aus der Sicht des Hundes beschrieben. Und das führt dazu, dass man wie in diesen ganz, ganz guten alten, naja, Disney-Filmen, als der die Tiere Charakter quasi noch so ein bisschen erzählt haben und quasi die Handlung vorangetrieben haben, wir hier einen erzählenden Hund haben. Wobei ich sagen muss, manchmal ganz, ganz schön schräg, animiert, wenn er so, hätte da lieber überhaupt keine Lippen bewegen sollen, so haben sie ihm die Lippen nur ein wenig verzerrt. Aber wie gesagt, der führt uns quasi in dem Fall durch das Programm und es ist so ganz stereotyp manchmal. Alison Tolman, die Nen in dieser Serie spielt, die ist eine allein lebende Dame. Entweder nimmt man sich nur eine Mitbewohnerin mit ins Boot oder man hat einen Hund. In dem Fall hat sie einen Hund, für den hat sie aber eigentlich zu wenig Zeit, denn der beschwert sich, also virtuell oder geistig halt irgendwie die ganze Zeit, dass nicht genügend Zeit für ihn vorhanden ist. Und das wirkt sich nachher natürlich auch in seinem Verhalten aus, indem er halt da das ein oder andere in dieser Wohnung anstrengt. Nen, also die Hauptdarstellerin, die weibliche Hauptdarstellerin, die arbeitet, ich weiß gar nicht, was das war, so ein Herrenausstatter oder eine Marketingagentur. Jedenfalls.
Nein, so eine Agentur, ja.
Agentur. Ist sie in dieser Agentur quasi für die PR verantwortlich und ist aber eigentlich mit den Sachen, die sie abliefert, erstens nicht so richtig erfolgreich und zweitens so quasi auf der Schwelle zum gefeuert werden. Was dazu führt, dass sie irgendwann eines späten Nachmittages, Abend etwas länger im Büro bleiben, mit ihrer besten Freundin noch ein über den Durst trinken und sich so ein Moodboard, Storyboard oder Visionboard des Chefs angucken, der wiederum sehr, sehr einfach gestrickt ist, aber wie es manchmal so ist, die Chefs glänzen manchmal nicht durch Leistung und Fähigkeit, jedenfalls ist er dort und auf seinem Visionboard steht halt nur Sachen wie französische Sprache und als Beispiel halt Baguette. Frauen und keine Ahnung, also so ganz stereotyp und ganz oberflächlich und plan. Daraufhin kreiert sie quasi für diese neue Kampagne, für die sie nun verantwortlich ist, ebenso ein Diorama, das all diese seltsamen Vorurteile und seltsamen Klischees aufgreift. Und der Chef ist natürlich logischerweise, kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass sie da vielleicht in seine geheimsten Pläne reingeschaut hat, vollkommen begeistert. Und jetzt kommt ein wenig etwas Witziges irgendwie schon wieder, da sie nennen, zu wenig Zeit für ihren Hund hat, oder will sie ihren Ex-Freund anrufen oder stolpert über sein Motorrad und wie es so kommt, Friend with Benefits, also die treffen sich im Schlafzimmer. Der Hund fühlt sich natürlich wieder zurückgestoßen und muss jetzt seinen Frust ablassen und zerbeißt und zerkaut dieses Diorama einmal komplett, was dazu führt, dass die älteste Ausrede in der Schule auch hier nochmal mehr oder weniger humoristisch aufbereitet wird. Denn im nächsten Meeting, als der große Chef einer, ich sag jetzt mal, Modekette dort ankommt und sich quasi alles erklären lassen will, erklärt sie natürlich, dass ihr Hund quasi diese Hausaufgaben in Anführungszeichen gefressen hat, aber sie trotzdem ihren Hund liebt und daraus eine ganz eigene Kampagne entspinnt, die sie wiederum relativ, wir haben hinten raus erfolgreich nachher macht. Also sie bekommt diesen Zuschlag, sie soll diese Kampagne entsprechend ausarbeiten. Der Hund, der beste Freund, der unabhängig davon, wie man sich fühlt, wie man aussieht, immer zu einem steht. Und das ist dann auch quasi so der Schlussaufhänger dieser Serie. Also Ziel dieser Serie ist es einfach so ein wenig das Leben eines Singles auf der einen Seite, zum anderen aber aus der Sicht des Hundes zu betrachten und zu bewerten, was in meinen Augen nicht so richtig funktioniert. Auf der einen Seite ist es halt der Punkt, dass du diesen Hund hast, der ganz komisch animiert ist und seltsam spricht. Auf der anderen Seite ist diese Beziehung, also diese Verknüpfung dieser beiden Handlungsstränge eher holprig. Also entweder ich verfolge sie als mit 20erin auf dem Weg zum Ruhm und Ehre, wie sie damit hier quasi scheitert oder auch nicht scheitert. Oder ich habe halt diesen Hund, der alles begutachtet, aber so ist es halt immer auch so ein Cut im Büro, ist der Hund natürlich nicht dabei, weil er zu Hause ist, der beschwert sich mehr oder weniger, hat auch eine Nemesis, denn eine Katze, von der er Albträume bekommt, ist alles am Ende wahrscheinlich in der Nacherzählung lustiger, als sie tatsächlich das gewesen ist. Aber es fehlt halt einfach so ein bisschen. Also ich mochte den Hund nicht und ich mochte nicht die Schauspielerin nicht. Ich mochte auch den Handlungsstrang nicht. Und in der Summe ergab das für mich eine Serie, die nur mäßig lustig ist. Den einzigen wirklich Punkt für mich hatte nachher dieser bereits angesprochene Jason, dieser Lucas Neff, den ich von Raising Hope kenne, der war irgendwie nochmal nett anzuschauen. Für mich, um mal jetzt die positiven Aspekte kurz rauszuziehen, ist es wirklich er, der das die Sache rausreißt. Alles andere lässt mich mehr oder weniger kalt. Deswegen ist es seltsamerweise, obwohl ich ja so ein großer Comedy-Freund bin, leider nichts für mich. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viele Episoden dieser erste Staffel haben soll. Bleibt abzuwarten. Ganz klassisches Format, läuft auf APC, schauen wir mal.
Ich glaube, 8 steht in
der 8. Ja, es ist, steht, ich habe irgendwo gelesen, dass es so eine Mid-Season-Staffel eigentlich war oder
ja,
die dann
ja,
irgendwie als Ersatz da.
Ja, ist doch jetzt im Mai erst gestartet und überraschenderweise hatte die zweite oder dritte Folge extrem viele zu, also für den Platz und für den Slot und dafür, dass die Season eigentlich vorbei ist, teilweise mehr Zuschauer als das prominentere Gegenprogramm, hatte ich gelesen. Also
war das nicht Vorprogramm von Designated Survivor? Und da war dann das Season-Finale, oder? Designated Survivor, glaube ich, wo die Folge so erfolgreich war.
Weiß es nicht. Aber Eirik, wie fandst du es denn? Downward Dog, du bist ja auch ein Hundeliebhaber. Ich meine, davon hat es schon mal einen Bonus, ne?
Ich habe gerade gesehen, ich habe die Serie ja von unserem Besten bewertet. Wenn doch nur
gleich nochmal korrigieren.
Also im Gegensatz zu Tier, also ich finde das immer lustig, wenn Tiere sprechen. Also das ist immer, wenn das in einem Film passiert, das finde ich auch immer irgendwie lustig. Also wenn es, ich sag mal, wenn es echte Tiere in Anführungszeichen sind, also nicht jetzt so ja animiert, so Happy Feet oder so, ist auch ganz niedlich, aber wenn die es irgendwie halbwegs hinkriegen, dass irgendwie echte Tiere, wie bei Guck mal, wer da bellt oder irgend sowas, da könnte ich mich immer kaputt lachen. Das ist irgendwie so ein Ding, egal. Ja, der Hund, aber Daniel, du kennst dich ja auch mit Hunden aus. Manchmal gucken die einen so an, da denkt man, man weiß genau, was der Hund jetzt gerade denkt, aber in Wirklichkeit denkt er wahrscheinlich gar nichts. Nee. Und genauso war es hier auch. Der steht halt oben an der Treppe, guckt sie da so treuherzig doof an und dann kommt halt diese Stimme da und du denkst, ja genau, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass der Hund das denkt oder so. Das fand ich irgendwie lustig. Und gerade dann auch dieser Nachklapp, wo der nochmal von der Katze geträumt hat. Das war ja echt lustig bei der ersten Folge. Ja, ansonsten die eigentliche Geschichte des Ganzen mit dieser Loser-Frau in dieser Agentur, die dann nicht so richtig zur Rande kommt und die anderen sind auch alle irgendwie komisch drauf. Da der Chef ist ja die größte Plinze von allen und ja, die Idee, die sie dann aus dem Hut zaubert, die ist ganz cool. Da so, also wie sie da den Bogen gekriegt hat, das fand ich ganz cool. Ja, aber insgesamt, ich weiß nicht, kommt die Serie für mich so über den Durchschnitt nicht hinaus. Der Ex-Freund da, du sagst, das wäre Friend with Benefit, ja, ich weiß nicht, das so.
Das ist doch gleich in der ersten Folge wieder.
Ich glaube eher, das war nochmal so ein einmaliger Rückfall, den die da hatte, als der da halt bei ihrem Schlafzimmer war, aber na egal, also der ist ja auch ganz, ganz furchtbar, dieser Typ, also nee, also das sind für mich einfach zu viele Leute dabei, zu viele Charaktere, mit denen ich nichts anfangen kann und ich halte irgendwie die eigentliche Story für zu belanglos und da kann der Hund, so toll wie er ist, kann er auch nichts retten, also. Und Annemarie, für dich gar nichts. Du bist eher nicht so für Hunde, oder?
Ach doch, natürlich. Meine Eltern hatten 14 Jahre auch einen Hund.
Bis du ihn vergiftet hast.
Bis er gestorben ist. Tiefe Wunde.
Aufgrund von Einsamkeit wahrscheinlich.
Der wurde ja sogar so genannt, wie ich als Junge gehießen hätte. Also das ist ein richtiges Familienmitglied gewesen. Aber jetzt mal.
Wie hieß er denn? Jetzt muss er noch sagen, wie er hieß.
Ja, das ist jetzt gut, dass Alex nicht dabei ist. Denn nee, er hieß auch Sven. Alex.
Ah.
Mein Papa hat immer gehofft, einen Sohn zu bekommen, den er Alexander nennen kann.
Ja.
Und weil das nicht sein konnte, kam dann ein schwarzer Labrador. Aber egal.
Schwiegersohn Alex wird es jetzt auch nichts mehr, siehst du mal. Also mit unserem Alex meine ich jetzt. Du kannst ja noch einen anderen aussuchen.
Aber ist ja nicht. Egal. Ja, also ich mochte den Hund auch nicht. Also so an sich, ja, das Aussehen des Hundes hat mich angesprochen als Hund. Und das ist auch mein Pluspunkt, dass die da jetzt nicht so einen kleinen, süßen, weiß nicht, Mischling oder so oder weiß nicht, Pudel oder auch Golden Retriever hingesetzt haben, sondern so ein, ja, der halt auch mal ein bisschen grimmig guckt, also nicht so ein ganz kleiner, süßer Hund, wo total das Herz aufgeht, sondern eher so ein cooler Hund. Das fand ich irgendwie positiv, dass man ja da nicht sofort sein Herz dran verloren hat, sondern da auch ein bisschen ambivalent ranging. Aber das halt mit diesen Lippen bewegen, finde ich ganz furchtbar.
Aber er kam aus dem Tierheim, haben wir vergessen zu sagen. Ne?
Oh ja, das war eine sehr herzerweichende Geschichte.
Auch
ne?
Ja. Meine positiv, noch so ein positiver Aspekt, dass man dann eben wirklich aus seiner Sicht sieht, wie er da im Tierheim war und die Leute kamen und gingen und dann kam Nan, die ihn genommen hat und wie er dann halt auch sagt, und dann war am nächsten Tag wieder Nan. Und dann war ich im Garten und da war wieder Nan und auf der Couch und da war auch Nan. Das fand ich echt süß und toll. Ja, aber wie gesagt, dieses Lippenbewegen ging gar nicht und dann auch manchmal war er ja das Voice-Over und manchmal hat er uns durch die Kamera auch direkt angesprochen. Ja, fand ich jetzt auch eher, ja, nicht so gut. Und er wirkte für mich auch, also manchmal, das ist meiner Empfindung nach aber wirklich der Stimme zu schulden, dass das sehr, sehr trist und auch so ein bisschen herablassend wirkte und auch so ein bisschen antriebslos und ehrlich gesagt auch ein bisschen furchteinflößend, wenn er dann so, ich glaube, das waren die zwei, also ich habe zwei Folgen gesehen, wenn er dann, ja, ich muss Grenzen setzen und wenn Nan hier die Tür zumacht, dann muss ich jetzt auch bestimmen, wann sie ins Haus darf und sie muss fragen und so. Also, ja, fand ich jetzt ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Ja, hat mir nicht so gefallen, das alles mit dem Hund, ehrlich gesagt. Ich hingegen fand Nan super, also mir hätte die Serie super gefallen, als so eine, die Figur der Nan, Alison Tolman, war ja einer der Gründe, warum ich die erste Staffel Fargo auch so fantastisch fand. Damals ja auch fand ich ja Fargo auch besser als True Detective, was ja damals, wenn ich vor 3 Jahren alle so gehypt haben, und gesagt, nee, Fargo ist irgendwie nochmal eine Spur besser. Und sie war eben einer der Gründe und deshalb hat es mich hier so gefreut, dass sie jetzt mit einer Comedy ankommt. Ist ja nicht wirklich eine Comedy, wie wir gerade schon festgestellt haben, außer noch eine böse Katze ist involviert.
da war's wieder.
Aber eben sie, die da den Struggle hat, so ein bisschen als Außenseiterin und irgendwie mit ihrem Leben unzufrieden und dann auch so diese Wohnung, die ja jetzt auch nicht so wohnlich aussieht. Also sie ist nicht steril, aber ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, so fancy eingerichtet, wie das eben manchmal ist, sondern wirklich wie bei einer Frau Mitte 30, die eben auch nicht so richtig weiß, was sie vom Leben zu erwarten hat er eben diesen On-Off-Freund. Also ich sehe das auch nicht als Friend with Benefit, weil das gar nicht so klar geregelt ist, weil sie ja eigentlich, also er ist ein Loser-Typ, er ist ein Langweiler, auf ihn ist kein Verlass und deshalb wollte sie sich ja oder hat sich ja von ihm getrennt, aber sie kommt eben, weil sie ihr Herz oder was auch immer irgendwie doch noch an ihm hängt und deshalb, weil sie ja niemand anderen hat, ruft sie ihn nochmal an und dann dieses On-Off, aber das ist nicht klar definiert, dass es Friends with Benefit ist und eigentlich will sie ihn ja loswerden, also eigentlich will sie ja entweder eine starke Frau sein, die keinen Mann braucht, oder dann eben eine tolle Liebe, die für die Zukunft geschaffen ist und halt nicht diesen, sag ich jetzt mal, Loser-Typen mit seinen langen Loten da. Und ja, das so ein bisschen der Teil des Privatlebens und auch im Job kommt sie auch erst nicht so voran, hat da diesen furchtbaren Chef, hat da die obligatorische beste Freundin, Arbeitskollegin, die jetzt die ersten 2 Folgen, die ich gesehen habe, auch sehr blass wirkt. Also einfach, ja, sie unterstützt sie und ist auch so gegen den Chef, aber hat jetzt auch noch gar keine Spur von eigenem Charakter. Da kann man eigentlich, also hätte man auch eine Lampe hinstellen können, die ein Smiley-Gesicht draufgeklebt hat. Ja, aber dass sie jetzt im Job vorankommt und das hätte mir, habe ich jetzt auch in unser Dokument geschrieben, das hätte mir auch gereicht. Also ich bräuchte diesen Hund gar nicht unbedingt, meinte zwar Erik dann, ohne Hund ist natürlich die Prämisse der Serie dann, was soll da funktionieren, ist ja richtig. Aber so.
Ja, aber doch mit auch nicht wirklich, oder? Ich meine, wenn du den Hund rausnimmst aus dieser Serie, hast du ja immer noch Nennen, wie du schon sagtest. Das hätte ja ein bisschen mehr ausgeufert, auch nicht schlecht werden können. Ich dachte
natürlich,
ja immer.
Natürlich, wenn man das noch ein bisschen ausbaut, ja.
Am Anfang dachte ich ja, das ist wirklich hundzentrisch. Dann wäre es ja sinnvoll gewesen, man nimmt ihn wenigstens mit ins Büro, dass er dort noch ein bisschen kommentiert und irgendwelchen Blödsinn macht. Aber es ist halt wirklich so zweigeteilt: Hund-Episode.
Ja, genau.
Und
das Nennen. Hat, genau, das interagiert. Also, außer als er dann ihre Präsentation kaputt macht, wo es alles mal so ein bisschen kollidiert, aber ja, nicht wirklich und ist vielleicht natürlich geschuldet, dass das im Piloten dann so viel geballt aufeinander, dass ja, sie hat weniger Zeit für mich und dann schickt sie mich nur raus in den Garten. Also das ist ja dann schon sehr traurig, dass sie eben und auch teilweise ja nicht merkt, wie sie mit dem Hund umgeht und was sie in ihm auslöst, was das bedeutet, wenn sie sich nicht um ihn kümmert. Natürlich ist das traurig, aber ich fand halt, dass es nicht, ja, zeitgemäß oder der Situation gemäß dargestellt ist. Also es hat irgendwie nicht gepasst. Es war nicht rund für mich. Also wirkte halt auch so ein bisschen wie, wir hatten jetzt nicht so viel Zeit und konnten das Drehbuch nicht nochmal überarbeiten. Das war jetzt der Rohplot und deshalb mussten wir es jetzt machen. Weil, ja, grundsätzlich, wie gesagt, Alison Tolman finde ich ganz fantastisch und sie so ein bisschen als, naja, gescheiterte Existenz ist es ja nicht, sondern wirklich so ein bisschen, ja, Außenseite, na, halt keine von denen, sie ist halt halt keine von den coolen. Aber das sind ja so viele und das hätte man echt cool und bestimmt auch sehr ironisch, noch ironischer und wirklich witzig dann darstellen können. Aber so ist es leider gar nichts für mich auch. Bin ich echt so ein bisschen, weil ich dachte, das ist einigermaßen cool und unterhaltend.
Hm. Ich hätte mir per se auch mehr erhofft, dann, als ich das so gesehen hatte. Erik, dieser Hund an sich, was ist für dich so der Fokus gewesen? Eher Hundeteil oder schon diese Geschichte um Nen?
Wie gesagt, die Geschichte um die Frau hat mich jetzt nicht so, das ja, ist halt so eine Agenturgeschichte, ich weiß nicht. Er kann sich wahrscheinlich eine junge Frau, die in so einer Agentur arbeitet, mehr reinfinden, in Klammern Annemarie, als ich jetzt da unbedingt. Und, aber mir gefallen halt sprechende Tiere.
Er muss ja alles seine Zielgruppe haben, ist
warte
ja
mal,
richtig.
Ich hab einen besseren Filmtitel, einen besseren Folgentitel für heute. Hunde, die von Katzen träumen. In Anspielung an
ja, das
Männer.
War wirklich lustig. Also mit der Katze, das hat mir auch sehr gefallen.
Weil wieder dann so unruhig da aufgewacht ist. So,
so Albträume-mäßig. Nee, war schon. Also aber trotzdem, wie gesagt, also ich denke mal unterm Strich
guckt es keiner weiter. Ist jemand von euch über die erste Folge hinweggekommen? Nee,
obwohl Anne-Marie ja, bestimmt.
Ich habe die zweite Folge geguckt, um halt...
Da auch wieder Hunde-Content oder Hunde- und Katzen-Content? Oder?
Ja, ich glaube.
Dann gucke ich vielleicht noch weiter.
Nur wegen dem Hund.
Aber ich habe es nacheinander. Ich kann es gar nicht sagen, ob das dann jetzt da
in der ja doch, weil das ist ja schon Haupt, der wird ja aufgeführt ja. An zweiter Stelle, der muss ja dabei sein, das ist ja schon
elementarer Teil. Nee, der Hund auf jeden
Fall,
meine Katze, war in der ersten Folge, dass da irgend so im Wohnzimmer hinter der Couch, ja, ne?
Hinter der Couch, Katze? Nee, ja, nee, auf also der Couch, wacht auf. Und dann,
ach, guck jetzt einfach, ja. Die zweite Folge sind 20 Minuten da, ich will keine falschen Hoffnungen machen.
Na gut.
Auf jeden Fall kommt der Loser-Freund da wieder.
Siehste, also doch. Und haben die wieder sechs?
Also was für Daniel dann?
Ja, boah, wie gesagt, ich habe The Racing Hope ja nicht gesehen, aber es ist echt wie Tag und Nacht. Also Waldschrat und ja, so ein Highschool-Abbrecher. Fantastisch. Kommen wir zum nächsten, wobei da hätten wir eigentlich Alex gebraucht, ne? Die Leftovers.
Hä? Ach so, ja, nee, bespreche ich dann jetzt nicht, warte ich auf Alex.
Genau, warte mal auf Alex.
Können wir ja schon anteasen, in zwei Wochen besprechen wir das Finale von Leftovers.
Spoilerfrei natürlich, wer das überhaupt
ja, mal gucken, das wird schwierig.
Dann kommen wir zu einer Serie, wo ich die auch schon länger auf dem Radar hatte und aber erst auf Empfehlung oder so nochmal von Anne-Marie dann wirklich auch geschaut habe. The Keepers, eine Netflix-Dokumentation im Stile, und das kann man wohl schon so sagen, denke ich mal auch im Output oder im Spin-Off, wie man das mal so schön nennt, von Making a Murderer. Also die beiden sind vom Ton her, ohne jetzt auf den Inhalt einzugehen, schon ziemlich identisch, um es mal so auszudrücken. Und trotzdem von der Art und Weise sehr, sehr unterschiedlich. Und diesmal wird uns Erik ganz kurz vorstellen, worum es denn bei The Keepers eigentlich geht.
The Keepers ist auch wieder eine Netflix-Serie und ist eine von diesen ja ungelösten Kriminalfälle-Serien, wie wir ja auch schon, da gab es ja The Jinx und Making a Murder und sowas, also in dieser Form, also eine Dokumentarserie würde ich es mal nennen. Der Kriminalfall, um den es hier hauptsächlich geht, ist das Verschwinden und das spätere Auffinden einer Leiche von Sister Kathy Sesnick, die als Lehrerin an so einem, was ist das, katholisch oder auf jeden Fall ein kirchliches, eine kirchliche Schule arbeitet, und sie war dort sehr beliebt bei den Schülerinnen, und sie verschwindet dann eines Tages, und das war damals 1968 ist sie verschwunden, ne, und 69 im Januar hat man ihre Leiche gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Korrigiert mich keiner. Also
nee, war einige
ja,
Wochen, Monate später.
Ja, 69 irgendwie, ja.
Ja, irgendwie, also im Januar 69 hat man wohl ihre Leiche gefunden, also muss ja irgendwie 68 verschwunden sein. Auf jeden Fall, damals war es alles noch so, es wird halt beschrieben, die Leute konnten die Häuser aufgeschlossen lassen, da ist nichts passiert in dieser Community, und das war dann halt, ja, sie ist einfach nicht nach Hause gekommen von so einem Shopping-Trip, den sie in der Stadt gemacht hatte, und sie ist natürlich als Nonne nun auch nicht gerade so die da jetzt Big Party macht, und damit war eigentlich jetzt nicht zu rechnen, dass sie jetzt plötzlich irgendwie weg ist, einfach mal so. Und ihre Mitbewohnerin, die ist auch so eine Nonne, die hat sich erstmal große Sorgen gemacht, hat ein paar Leute angerufen und haben erstmal gewartet, ob die vielleicht noch nach Hause kommen, und kam dann nicht, und haben sie Polizei gerufen, und längere Zeit später, das waren glaube ich einige Monate, irgendwie 3 Monate oder so, hat man dann ihre Leiche gefunden in der Nähe von so einer Müllkippe von diesem Ort. Und wo ist das eigentlich passiert? Wie hieß der Ort?
Baltimore. Baltimore.
War das Baltimore? Ja, okay. Ja. Genau. Und man hat ihre Leiche gefunden und parallel dazu, also irgendwie ein paar Tage vorher, ein paar Tage danach, weiß nicht mehr genau, ist auf jeden Fall eine junge Frau ebenso nach einem Shopping-Trip verschwunden. Und diese zwei Fälle sind bis heute nie aufgeklärt worden. Während die andere Leiche von dieser anderen Frau hat man relativ schnell, nachdem das passiert ist, gefunden gehabt. Und das hat halt noch länger gedauert, bis sie dann aufgefunden wurde. Und jetzt werden uns verschiedene Personen vorgestellt. Es gibt zum einen so einen Journalisten, der hat jede Menge Recherchematerialien auf seinem Dachboden.
Der Messi, ja, Wahnsinn.
Der ist auch so ein bisschen, der ist auch so ein bisschen der Erzähler der Geschichte. Also wir sehen ihn am Anfang, wie er da auf den Dachboden steigt und da so eine kleine Lampe anmacht, wie die das halt in den USA haben. Die haben meistens nur so eine Glühbirne, die an so einem Faden hängt. Und kramt dann seine Unterlagen raus und berichtet halt ein bisschen von damals. Und er erzählt eben auch, dass es mittlerweile Bestrebungen gibt von verschiedenen Personen hier, die dort selbstständig ermitteln. Es gibt halt eine, die ist eher so die Ermittlerin, schlägt sich halt mit den ganzen Behörden rum, fragt Dokumente an, basierend auf dem Freedom of Information Act. Und die andere ist eher so er nennt selber irgendwie der Bluthund, also sie ist halt unterwegs, sie stellt Personen zur Rede, wir sehen sie dann auch einmal in Aktion, da kann sie eigentlich ganz überzeugend sein, also rhetorisch ist sie durchaus gewandt, das hätte man ja am Anfang nicht so angesehen, fand ich da in den ersten Szenen, wirkte sie eher wie so irgendwie so Trailer-Trash, irgendwie so Unterschicht irgendwie, aber dann konnte sie sich doch ganz gut ausdrücken und im Gespräch mit dem einen Herrn da hat sie da ein paar gute Argumente angeschlagen und ihn so ein bisschen dazu gebracht, dass er was erzählt. Und wir sehen halt, wie hauptsächlich diese zwei Frauen ermitteln. Es kommen ein paar Leute zu Wort von damals, irgendwelche alten Polizisten, der Priester wird noch gefragt, der die beiden Nonnen damals betreut hatte. Und ich muss sagen, ich habe nur die erste Folge geguckt und nachdem die erste Folge zu Ende war, deswegen hatte ich das vorhin so ein bisschen gesagt, da ist dann zu Ende und da wird gesagt, wir suchen da immer noch diese eine Frau, die damals eine Aussage gemacht hat, dann kommt ja bei Netflix, hier jetzt in 15 Sekunden geht's weiter und dadurch, dass die eine Folge ging sehr lang, irgendwie eine Stunde oder so, und da habe ich gedacht, ich kann jetzt die zweite nicht gucken, weil das hatte ich jetzt keine Zeit gehabt und da wollte ich mal lesen, worum es in der zweiten Folge geht und irgendwie stand da in der Beschreibung was ganz anderes drin, also deswegen hatte ich gedacht, es geht in dieser Serie jeweils immer wieder in jeder Folge um einen neuen Kriminalfall, aber anscheinend, ich habe jetzt gerade mal die Zusammenfassung gelesen, es geht wohl immer um diesen einen Fall, weil hat von euch jemand schon weitergeguckt als eine Folge?
Ja, also ich habe, wir haben vor uns gerade, deshalb kam ich zu spät, die letzte Folge noch geguckt.
Und es geht nur um die eine?
Insgesamt 7 Folgen, ich weiß nicht, soll ich vielleicht mal übernehmen? Also, weil ich wusste, ich wollte die Serie jetzt nicht vorstellen, weil ich nicht mehr richtig wusste, was im Piloten vorkommt. Da wollte ich jetzt irgendwie nicht vorgreifen, deshalb versuche ich jetzt mal relativ spoilerfrei. Wir haben eben diese zwei Ladies, die den Fall jetzt nochmal ganz neu aufrollen. Die waren früher Schülerin von der Schwester Kathy, die eigentlich Nonne war, aber von dem regulären katholischen Schule auf so ein staatliches gewechselt hat. Und die beiden waren eben Schülerinnen von ihr und haben diesen Tod nie wirklich überwunden oder konnten nie verstehen, warum der nicht aufgeklärt ist.
Deshalb darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Aber ich weiß, du magst das nicht, aber... Ja. Hast du denen das jemals abgenommen? Also, dass die den Tod nicht überwinden können? Das ist einer meiner größten Kritikpunkte. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass diese beiden Damen, die das erzählen, schon, ich sag mal, gescheiterte Existenzen ist gleich, also im realen Leben etwas zu viel. Für mich jetzt. Ich sage ist zu viel. Aber trotzdem habe ich eher so das Gefühl.
Von wegen, dass sie nichts anderes zu tun haben.
Genau.
Oder?
Und dass das nachdem halt so dieses Genre, diese Art von Fernsehen, der Wiederaufbereitung von ungelösten Fällen, sich daran verbissen haben und dann quasi das nochmal neu aufgezogen haben, um vielleicht so ein bisschen in den Fokus
ist vielleicht auch ein gutes Fokus Wort, ich weiß ja nicht. Wir sehen ja jetzt die Interviews immer von denen, die werden ja jetzt relativ aktuell sein. Also das wird ja jetzt, ich sage jetzt mal so ein bisschen die Zusammenfassung sein, die machen das ja jetzt schon seit einigen Jahren und es kommt dann später auch, dass sie manchmal schon kurz davor waren aufzugeben, aber sie haben eben noch die Hoffnung, dass da doch noch die eine Lösung oder eine Entdeckung gemacht wird. Und vielleicht macht das so ein bisschen den Eindruck, also ich hatte das nie, sondern dass das echt zwei taffe Frauen waren, die dann auch, wie sie ja sagen, ach, die eine macht mehr mit der Technik und die andere ist eher so mit Leuten und so. Und dann müssen sie irgendwann mal so ein bisschen tauschen und waren dann auch so, haben sich dann selbst quasi immer eigene Herausforderungen gestellt. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck.
Ja, gerade auch, wenn die dann so erzählen, sie suchen so nach, also sie haben so eine Facebook-Gruppe gemacht und warten darauf, dass Leute sich melden und dann meldet sich auch irgendeiner, der da mit Leuten und Kontakte herstellt. Das wirkte alles so ein bisschen, ich weiß nicht.
Ich habe dann auch mal ein bisschen die Links gefolgt, die da so genannt waren. Hat dann nebenbei mein Second Screen und da siehst du schon, dass das schon sehr, sehr lang geht, den ihre Recherche. Also
ja, genau, und vielleicht waren sie dann auch, also dann, man ist da ja irgendwann auch devastated. Also
Ich glaube eher, die haben schon lange da ermittelt und dann kam halt irgendwie diese Schwemme mit Making a Murder und sowas. Dann haben die vielleicht gedacht, hey, vielleicht, wenn wir da ein bisschen Unterstützung kriegen könnten.
Ja, natürlich. Also dann, das ist ja wirklich auch das.
Genau.
Ich erzähle vielleicht ein bisschen was noch zur Geschichte. Also wie gesagt, diese Schwester Cathy hat dann auf eine staatliche Schule gewechselt und jetzt kommt eben raus bei diesem bei der Schule, diese katholische, bei der sie eben vorher war, oder der Grund, warum sie überhaupt gewechselt hat, war der, dass dort ein Priester war, der dort eigentlich sowas wie Vertrauensansprechperson war, der aber, so wissen sie, mindestens 40, 50, wenn nicht noch mehr, Frauen sexuell missbraucht hat. Das ist dann wirklich der zweite Erzählstrang, der sich durch die ganzen 7 Folgen trägt. Und da kommen eben immer mehr Opfer, immer mehr Personen auch zu Wort, die dann teilweise auch vor Gericht ziehen, um das eben nochmal anklagen zu sagen. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Einzelschicksale und sehr viele Erzählstories, dass es dann wirklich eine John Doe gibt, die das Ganze, also die quasi die katholische Kirche verklagt, weil sie durch irgendwelche Gespräche, durch irgendwelche teilweise auch Zufälle oder weil jemand anderes das Thema anspricht, erst wieder zu den Erinnerungen kommt. Also dass das Hirn oder die eigene, ich sage jetzt mal, die Seele hat diese ganzen Taten, die da 69 passiert sind bei den jungen Mädchen, die teilweise 14, 15 waren, haben das quasi abgeschottet, die haben das vergessen, was da passiert ist und jetzt kommt das alles wieder und die versuchen das vor Gericht zu bringen und da gibt es eben dann die Klausel oder dass Erinnerungen nicht mehr zugelassen werden als Beweismittel, weil Erinnerungen natürlich verschwimmen können. Es fehlen dann auch teilweise Stücke und da wird eben ganz, ganz furchtbar erzählt, dass nicht nur er sie missbraucht hat, sondern dass auch Polizisten dabei waren, dass andere, dass ein Frauenarzt, dass auch dieser Priester dort eben in seinem Schulzimmer, also es war wirklich im 3 Meter vom Klassenzimmer gefühlt entfernt. Er hat dort gynäkologische Untersuchungen bei denen vorgenommen. Dann gab es noch ein Vater Bob, der immer mit dabei war und es wird eben, also ganz brutale Geschichten werden da erzählt und alles von erwachsenen Frauen, die jetzt über 60 sind und da wird eben diese feine Linie so zwischen den Missbrauchsfällen gezogen, was quasi diese zwei Ladies jetzt aufdecken.
Das wird aufgedeckt, während ihrer quasi der Dokumentation.
Genau, das ist in den 90ern teilweise schon rausgekommen, weil da eben eine Frau an die Öffentlichkeit gegangen ist. Da gibt es auch eine ganz tolle Geschichte. Da gibt es dann eine Frau, die mit Hilfe ihrer Familie, also die haben ja alle als Kinder mit niemandem darüber gesprochen. Sie waren ja alle gläubig. Die hatten ja den Glauben an Gott und es fing damit an, dass eine Frau oder ein Mädchen im Beichtstuhl erzählt hat, dass, ich glaube, ihr Onkel sie missbraucht hat und dann dieser furchtbare Priester sich ihrer angenommen hat und hat gesagt, ja, du Hure, du musst jetzt dafür für büßen und dann fing er an, sie zu missbrauchen und hat gesagt, du bist noch nicht, ich sage jetzt mal rein, also Triggerwarnung an alle Menschen und dann natürlich an alle, die da in irgendeiner Weise damit jemals in Berührung waren oder Menschen kennen oder da irgendetwas, was eigentlich auch, was jemanden da beeinflussen könnte. Also wirklich eine sehr extreme Geschichte, die da erzählt wird über 7 Folgen. Die erste Folge ist noch relativ, also geht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur um den Mord und danach weitet es sich immer weiter aus und wie gesagt, in den 90ern kommt dann eben diese Person, fängt an darüber zu sprechen, die dann mit ihrer Familie, also das ist ganz süß, du siehst dann 5 Brüder, 3 Schwestern und da erzählen sie eben, dass sie da 93 Briefe an alle ehemaligen Jahrgangs- und Klassenkameraden Briefe geschrieben haben, wenn sie jemanden kennen oder selbst Opfer von sexueller und Gewaltbelästigung durch den Priester waren, dann melden sie sich doch und da haben sich dann eben über 50 Leute, also ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es war eine herzzerreißend hohe Zahl, haben sich da eben gemeldet. Und da gibt eben die Zusammenkunft fand jetzt dann auch wieder alles über diese Facebook-Gruppe von diesen 2 toughen Ladies statt. Und da gibt's eine John Doe und eine Jane Doe und Jane, also Dorn, oder ich habe das schon wieder vergessen. Und es kommt eben zu Gerichtsprozessen. Es kommt zu immer mehr Verbindungen, die stattfinden zwischen der Katholik, was wusste die Kirche, dann dieser Pfarrer, wurde versetzt. Und wenn er versetzt wurde, bedeutet das, dass die etwas wussten. Aber sie geben es natürlich nicht zu. Was hat das mit dem Mord an Schwester Kathy? Was steht da in Verbindung? Dann wird eben gesagt, sie hat uns angesehen, dass es uns schlecht ging. Sie hat uns darauf angesprochen. 3 Tage später war sie tot. Hat sie ihn darauf angesprochen? Sie wollte oder sie hat eben auf die staatliche Schule gewechselt. In was steht das in Verbindung? Sie wollte das unterdrücken. Wurde sie von ihm ermordet? Wurde sie von einem Komplizen ermordet? Und dann gibt es teilweise auch Geständnisse, dass die erwachsenen Frauen aber als Kinder gehört haben, was jetzt nicht mehr zählt, was sie aber jetzt erst aus ihrer Erinnerung, was sie jetzt erst wieder wissen, weil sie es 50 Jahre verdrängt haben oder ihr Körper, ihr Gehirn das zugemacht hat. Und ist sehr, sehr spannend erzählt, ist sehr, sehr aufwühlend. Es kommen sehr viele Figuren, aber ich finde, es ist sehr gut gegliedert. Also auch jede Folge hat quasi ihren Mittelpunkt. Es kommen dann, was irgendwie sehr kurios ist, meldet sich dann eine Frau, die sagt, mein Onkel Ed, also jetzt oder in den 90, also ich sage jetzt mal in den letzten 20 Jahren erst, mein Onkel Ed, der war immer sehr gewaltbereit und er hat Straftaten begangen und ich glaube, er hat Schwester Cassie umgebracht. Und dann werden da die Indizien zusammengeführt, wo du denkst, okay, er kann das wirklich sein, weil man weiß, Schwester Cassie war vor ihrem Tod, sie wollte für ihre Schwester ein Verlobungsgeschenk kaufen. Und dann hat am gleichen Tag damals, hat dieser Ed, der da auch erst 25 war, seiner damaligen Frau eine Kette geschenkt. Und die hat dann, gibt jetzt eben zu Protokoll und hat sich damals schon gewundert, wir hatten kaum Geld und er schenkt mir einfach so für deren Verhältnisse sündhaft teure Kette, die aber gar keine Bedeutung hat, die aber jetzt, wo man sagen könnte, das hätte dieses Geschenk für diese Verlobung sein können. Hat er sie getötet?
Hat man nicht zu viel, ich will das doch noch gucken hier.
nee, aber da kommen noch so viele Sachen und da denkt man, ja okay, das könnte wirklich sein, war es jetzt dieser Ed? Und dann kommt plötzlich noch eine andere Frau, die auch sagt, mein Onkel, und da gibt es auch ganz viele Indizien, wo du auch denkst, ja okay, die spinnen das hier ganz, ich sage jetzt mal, rational irgendwie und dann wirklich nachvollziehbar zusammen. Dann war es jetzt der Onkel. Und dann gibt es ja aber auch noch ganz viele andere Verdächtige. Und dann ist es irgendwie sehr frustrierend, wenn nach jeder Folge gesagt wird, ja, aber es konnte nie etwas bewiesen werden. Dann gibt es eine Staatsanwältin, die 20 Jahre dort im Dienst war, vor allem, also was ja immer... Also die Menschheit ist ja furchtbar, wenn man dann auch noch als eine Frau als Staatsanwältin hat, die alle Anklagen gegen die Kirche im Fall sexueller Belästigung und sexueller Gewalt alles abprallen lässt und nie eine Anklage zulässt. Das ist auch sehr furchtbar, die sich dann mit irgendwelchen Ausreden rausreden. Dann gibt es einen Polizisten, der immer interviewt wird, der zu vielen Fällen sagt, die eben sehr undurchsichtig sind. Damals war ich noch nicht mit dem Fall betraut, dazu kann ich Ihnen nicht sagen. Also was auch sich so zurücklässt, denkt, was für Leute sind da, was macht unsere Regierung hier, was machen unsere eingesetzten Staatsleute? Und dann, ja, es passiert sehr viel, es ist immer sehr viel Input. Jede Folge geht mindestens eine Stunde, manchmal eine Stunde zehn. Das ist nichts, was man nebenbei gucken kann und auch nicht jetzt mal so nebenbei weggucken. Da muss man einen ruhigen Kopf, ein reines Herz und haben, um das zu schauen. Aber es ist eben auch sehr unterhaltend und es ist gut gemacht. Ich habe es auf Deutsch geguckt. Ja.
Auf Deutsch? Ich habe das irgendwie auf Englisch. Kam das
ja,
bei mir?
Ja, gibt aber, den kannst du normal Deutsch
Voice-Over. Ist das synchronisiert oder ist das dann so oben drüber
erzählt? Nee, ist synchronisiert und
okay.
Es wird auch sehr viel für, ich sag mal, es ist ja am Ende ist es ja doch noch eine Fernsehsendung. Also es ist jetzt keine richtige Reportage oder irgendwas. Und da werden eben sehr viele Szenen nachgestellt. Da fragst du dich auch, gerade wenn es um die Sexualfälle geht, muss da jetzt nochmal gezeigt werden, dieser Highschool-Flur und wie dann junge Frauen im Nonnengewand oder im Highschool-Outfit so in schwarz-weiß von hinten, wie sie immer in dieses Zimmer von dem Prediger müssen und dann die Tür hinter sich verschließen und dann diese düstere Musik, wo du denkst, ja komm, das braucht's jetzt nicht unbedingt, ich habe jetzt schon Gänsehaut und ich sehe da jetzt die 60-jährigen Frauen, die sich die Augen ausweinen, weil sie ihre wahre Geschichte erzählen, da brauche ich diese Bilder jetzt nicht auch noch direkt auf dem Fernseher. Ich habe sie schon im Kopf. Das ist dann halt wieder Fernsehen. Also damit muss man dann halt auch leben. Es ist halt so alles ein bisschen drüber, aber ja.
Das aber wie ist das eigentlich? Hatte ich die Serie von Anfang an sofort abgeholt? Weil ich muss sagen, ich hatte ja gesagt am Anfang, ich habe die Pilotfolge gesehen. Mir fehlen vielleicht die letzten 5 Minuten. Könnte daran liegen, dass die Augen plötzlich zu waren und so. Aber es hatte für mich nicht so, ich habe es im Original geguckt, wahrscheinlich wie Erik auch, nicht so den Reiz, also ich habe lange nicht so in den Zugang, also mir ist nicht so die Faszination dafür bewusst gewesen.
Also ich dachte ja auch, es geht nur um den Mord von Schwester Cassie oder dass, ja keine Ahnung, also oder ich habe eigentlich kaum gedacht, aber ich hätte halt nie gedacht, dass da so eine riesen Story noch dahinter steht und dass da wirklich, es wird ja dann auch viel von diesem Baltimore, von der Stadt, dass die halt alle erzkatholisch sind und dass da nicht über der Kirche steht, im Gegenteil, dass sich alle denen unterwerfen, auch was Staatsorgane angeht, was ja Stichwort Trennung Kirche und Staat, also das fand in den 60ern nicht statt und findet dort immer noch nicht statt, weil, und das ist dann wirklich das richtig, also die 7. Folge ist nochmal sehr, sehr deprimierend, wenn es eben darum geht, Gesetze einzubringen, wo dann eben am Ende der Erzbischof noch die Hand drauf hat und dann sagt der oberste Richter, wir können da das über das Gesetz gar nicht abstimmen, jetzt mal hinter vorgehaltener Hand, weil die Kirche das nicht will. Und Punkt. Also 2017.
Aber jetzt nochmal zurück, also
ja, entschuldige.
Von Anfang,
an, oder? Ich dachte halt auch, das ist nur um die Geschichte vielleicht, was sie in ihrem Leben, ich meine, die Frau war auch erst 26, 27, was da vielleicht noch private Sachen, aber ich hätte auch nie gedacht, also so wirkte es für mich, für dich wahrscheinlich nicht, wenn du die zwei Frauen anders empfindest, hätten die wahrscheinlich auch nicht gedacht, weil die zwei keine Opfer waren.
Ja, ich fand es vielleicht dann ganz kurz, dann vielleicht blöd inszeniert. Ich glaube, die Eröffnungsszene mit der einen, ich weiß nicht, welche das war, ich glaube, die nicht am Computer arbeitet, sondern die so ein bisschen die andere Hälfte quasi des Brains ist. Und die Eröffnungsszene ist, die kommt in so ein Diner und sie fragt so, ja, ne, was für ein Chardonnay habt ihr? Und dann finde ich, ja, wir haben so Yellowtail und das ist so das Billigste vom Billigen, was du bekommen kannst, so an Chardonnay. Und ja, dann nehme ich, das trinke ich zu Hause immer. Und dann hast du eine Frau, die auch jetzt optisch, gut, sie ist alt, aber irgendwie hatte ich, in dem Moment dachte ich so, naja, also weißt du, so eine ganz leicht am Trinkertum vorbeirauschende, nein, es ist meine Wahrnehmung, ich sage ja, es ist nur meine Wahrnehmung in dem Moment, so, aber unabhängig davon, so, dann kommen halt die anderen rein, okay, da denkst du, es sind ein paar mehr dabei, aber es hat sich für mich die Motivation, zumindest in der Pilotfolge, noch nicht so erschlossen, warum ich die Serie weitergucken muss.
Also mich hat's dann wirklich, weil du hast dann die zwei und dann nochmal zwei andere Frauen, eben die auch gegen die vor Gericht gezogen sind oder
war das schon wollten. Im Piloten?
Oh, das kann ich dir nicht sagen. Also das weiß ich nicht
mehr. Die letzten.
Also dann erstens guck da einfach zweite
ja,
Folge. Und das sind wirklich zwei Frauen, die dann auch, das sind eben auch diese persönlichen Geschichten, die dann nochmal erzählt werden. Die eine hat dann eben einen Mann gefunden und sie wurde dann eben knallhart hat, von einem Anwalt der Kirche interviewt, der dann natürlich, wir kennen es alle, hoffentlich nicht alle persönlich, aber eben aus der Öffentlichkeit, dass dem Opfer die Schuld gegeben wird, so von wegen, und auch warum kommen sie jetzt erst damit, und wenn sie sich daran erinnern, warum können sie sich an dieses Detail nicht erinnern? Also ganz, ganz furchtbares Verhör, und die dann eben einen Mann hatte, einen Ehemann, und der dann nur mit drin saß, nur hinter ihr, sie durfte keinen Blickkontakt und er durfte nichts sagen, sonst hätte er den Raum verlassen müssen, und aber die dann eben erzählt, oder er auch, wie stolz er auf sie ist und was für eine starke Frau ist, und dann jetzt in der letzten Episode, egal jetzt der Zusammenhang, und sie ist halt von irgendwas total genervt und denkt wieder diese verfickte Kirche und nimmt sich auch erstmal eine Flasche Rotwein aus dem Schrank und dann in der anderen Hand das Glas und macht das Glas wirklich bis Oberkante, Unterkante voll und haut sich erstmal das Rotweinglas ein und sagt so, diese Bastarde und so, und wir saßen da, Bitch, yeah, und also ganz tolle Persönlichkeiten, die eben ihre persönlichen Geschichten erzählen, auch was viele Sachen, die sich vielleicht auch mit dem Thema nicht so beschäftigen, wo dann eben gesagt wird, dieser Mann, der hat mir alles genommen, nicht nur meine Kindheit, sondern auch mein Recht darauf, eine normale oder liebevolle Beziehung zu meiner Mutter zu führen, die natürlich, ich habe es ihr nie erzählt und deshalb habe ich sie nie mehr an mich wirklich rangelassen, emotional, und dann deshalb hatten wir diese Verbindung nicht. Also uns standen nicht nur einmal die Tränen in den Augen, und ja, wie gesagt, vieles auch natürlich, ich sag jetzt mal, überdramatisiert dargestellt im Sinne von oder für das Fernsehen. Aber ich finde es eine sehr unterhaltende Geschichte und ich wünsche denen sehr viel Aufmerksamkeit jetzt durch den Netflix-Hype und hoffe, dass da noch sehr, sehr viel aufgeklärt wird, dass natürlich der Tod von Cassie aufgeklärt wird und natürlich auch dieser Tod von der Joyce, von dieser anderen Frau, damals von 69, das kommt auch nochmal.
Aber ist nicht auch ein Problem, dass auch vieles von den Akten damals halt auf Papier erfasst worden ist und das gar nicht mehr so zur Verfügung steht, ja, oder irgendwie weg ist und sowas. Ja,
es wird auch sehr, sehr viel, also irgendwas anderes war noch, wo es eigentlich, also Schriften gibt, dass diese Akten dort und dort liegen und dann liegen die dort, aber nicht mehr mit Vermerk irgendwie durch die Kirche entfernt oder wo man genau weiß, okay, die Kirche hatte da jetzt wirklich ihre Hände im Spiel, oder man weiß genau, ja, die wussten exakt, was dort vorgeht, aber es hat natürlich niemand was gemacht und Jahre später sagen sie, nein, wir wussten von gar nichts und das sind jetzt die ersten Menschen, die sich dazu äußern, und es gibt aber eigentlich andere Zeugen, die sagen, nein, wir hatten schon viel. Also es macht einen sehr, sehr wütend und sehr, sehr aggressiv und aber ja.
Na gut, du hast mir jetzt jedenfalls Lust darauf gemacht, auch mehr zu gucken, zu Ende zu gucken, zumindest die zweite Folge, und dann schaue ich, ob es mich dann gepackt hat.
Also ich muss sagen, ist manchmal, also Längen hat es eigentlich nicht, weil immer wirklich was erzählt wird und du neue Sachen lernst und die Figuren besser kennenlernst, aber es ist halt schon immer über eine Stunde und dann immer, also so ein schweres Thema.
Auch langsam erzählt.
Vielleicht also nicht abends um 11.
Langsamer erzählt ein bisschen. Also so,
ja, das stimmt. Es ist ja auch nicht, es hat ja auch keinen klassischen Erzähler oder Voice-Over. Also du hast ja immer, auch wenn die irgendwelche Leute, dann auch Polizisten interviewt werden, die erzählen ja dann von selber und sagen, hier mein altes Büro und das war meine Verdienstmedaille oder so. Also du hast ja wirklich niemanden, der dich durch die Story leitet, sondern eben nur die Interviews, wo dann entweder die Ladies oder dieser Journalist vom Anfang, der dann mal was erzählt, der übrigens die ganze Serie auf seinem Dachboden sitzt, fand ich sehr lustig.
Siehst, das war auch ein zweiter Punkt. Das ist vielleicht schlecht gemacht gewesen. Also er wirkt für mich so, denkst du so, der hat ja Auszeichnung bekommen. Das ist ja kein blöder Journalist, aber wirklich so ein Messi auf dem Dach, der sein Gerümpel da oben
dachte ich auch am Anfang, dass er so ein bisschen uns durch die Story, weil es ja auch mit ihm beginnt, genau.
Ja, genau, ja.
Und
die gehen da hoch, Licht an, wie eigentlich schon gesagt.
Ja, genau. Und da dachte ich halt, okay, er ist so ein bisschen unser Führer hier und dann kommt er teilweise ein, zwei Folgen gar nicht vor.
Ich bleib jetzt wieder dran. Erik, du bist sowieso schon vorher dran geblieben?
Ich habe eine Folge geguckt, wenn du das dran geblieben
hast. Nein, ich meine, du warst nach der ersten Folge schon so, in Anführungszeichen, gehypt oder zumindest so angetan, dass du sagst, du willst zumindest die zweite auch gucken.
Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin von einer falschen Voraussetzung. Ich dachte, in der zweiten Folge geht es um was ganz anderes. Ich dachte nicht, dass es immer um den gleichen geht, aber das klingt jetzt auch sehr interessant, was der Annemarie erzählt. Lass mal gucken. Also Netflix, da jetzt gerade auch mit dieser Offline-Möglichkeit, ergeben sich da völlig neue Möglichkeiten, dann auch mal wieder weiter zu gucken, solche Geschichten.
Ich habe jetzt noch eine Frage an unsere Zuhörer, wer die letzte Folge gesehen hat. Das ist jetzt kein Spoiler. Es geht dann um einen Beweis von dem Auto, von der Cassie. Da wird gesagt, das ist der Beweis, dass der Täter mit zwei Füßen gefahren ist. Und ich verstehe es nicht. Ich kann es ja, eigentlich ist ja egal. Es gibt ja bei Automatik nur zwei Pedale. Und irgendwie auf ein Pedal ist Schlamm. Und das ist der Beweis, dass der Täter mit zwei Füßen gefahren ist. Könnt ihr mir das erklären? Also jetzt ihr zwei oder unsere Hörer. Also ich habe es
also von der Technik oder was? Warum man auf einem Schlamm ist?
Ja,
es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie du mit Automatik fahren kannst. Entweder die, wie ich es mache, wenn du immer mal wechselst. Also wenn wir auf Arbeit irgendwie mal ein Auto bekommen, das ist nicht immer Automatik. Privat habe ich halt Automatik. Da fährst du halt nur mit dem rechten Fuß. Ne? Also ich nutze den rechten zum Gas geben, sowie auch zum Bremsen. In den USA gibt es auch die sogenannte NASCAR-Fahrweise. In der NASCAR-Serie wird es häufig so gemacht, da fährst du mit beiden Füßen. Also das heißt, du nutzt den linken Fuß zum Bremsen. Das ist eine ziemliche Übungsfrage, weil da hast du normalerweise jetzt nicht so ein Gefühl drin. Und den rechten halt zum Gas geben. Und schalten tust du ja am Lenkrad bei NASCAR. Und deswegen gibt es viele Amerikaner, die das auch irgendwie so lernen mit dem Fahren. Das wäre dann
gefährlich. Aber es ergibt halt irgendwie, nur weil das eine Pedal dreckig ist, weiß man doch nicht, dass der mit zwei Füßen gefahren ist. Also
wäre eigentlich der Beweis dafür, dass er nur mit einem Fuß gefahren ist. Ach nee, stimmt. Nee, doch, klar. Pass mal auf.
Ja.
Wenn er jetzt irgendwo langgelaufen ist, ist in Schlamm getreten und hat jetzt meinetwegen seinen rechten Fuß schlammig, dann würde das bedeuten, wenn er Gas gibt und bremst, wären beide Pedale dreckig.
Ja, aber es war ja nur ein dreckig.
Genau, weil er mit dem linken Fuß nicht in Dreck getreten ist.
Ja, aber was ist das denn für ein Quatsch? Wie kann man denn nur mit einem Fuß in Dreck treten? Also das.
Na gut, du kannst aber aussteigen, trittst in eine Pfütze, hast einen dreckigen Fuß. Genau. Sagst du, scheiße, trittst drüber. Oder du latschst durch den Schlamm und hast beide Füße dreckig.
Ansonsten, das ist dein Beweis. Weil du brauchst bei jeder Fahrt brauchst immer Gas und Bremse. So, und wenn er jetzt irgendwo schlammigen Fuß gehabt hätte, wenn jetzt der rechte Fuß, dann wären ja beide Pedale dreckig. Verstehst du?
Ja, aber...
Also es wäre jetzt meine... Ich gucke es auch
mal. Ja, aber das ist ja trotzdem kein eindeutiger Beweis.
Nein, eindeutig ist das definitiv nicht. Also,
Haben das aber echt so dargestellt. Und,
das ist jetzt das Riesending am Ende. Ich weiß,
weil ich es gerade gesehen habe und wir uns hier echt noch angeguckt haben und gesagt, hä? Also vielleicht, wenn es jemand gesehen hat, kann er mal kurz einen Zweiteiler...
Wenn das alles auf solche Ungereimtheiten hinausläuft, habe ich jetzt keine Lust mehr.
Also wie gesagt, das sind ja jede Folge, die machen Indizien und dann ist doch wieder was schwammig oder eben es gibt niemanden, der da wirklich ermittelt. Es wird dann auch noch das FBI und dann hier kam Luise schon mit den X-Akten, die hier einmal im Jahr aufgedröselt werden. Also ist eine tolle Doku. Wie gesagt, merkwürdig, ist eine Doku, wartet jetzt nicht auf ein serienmäßiges Happy End oder auf einen Cliffhanger, der dann weiterführt. Aber guckt mal rein, wenn ihr
7 Stunden Zeit
habt. Mit dem Thema Safe Side, ja.
So, jetzt.
Super.
Hat mir jedenfalls, wie gesagt, etwas mehr Lust auf die Serie wieder gemacht. Und gerade mit diesem Wahnsinns-Cliffhanger, Automatik, 2 Fuß. schau ich mir nochmal an, ist interessant. So, dann soll es das gewesen sein. Machen wir den Sack zu. 3 ganz unterschiedliche Serien, 2 davon auf Netflix. Feed the Beast, Downward Dog und The Keepers, die neue Dokumentation, die aber ganz anders ist als Making a Murderer oder The Jinx oder was haben wir schon angesprochen.
Beat the Dog. Egal.
Egal. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net